Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Dass Hansi sich so seine Träume dann wahrmacht. Ach, der alte Mann macht da was mit den jungen Leuten, wie schön.
Ja. Das ist ja auch, also da waren ja auch wirklich, das Publikum von so einem James Last Konzert war einfach 60 plus wahrscheinlich.
Also eher so 80 plus.
Also bestuhlt wahrscheinlich auf jeden Fall, Sitzkonzerte.
Ja, ja, ja.
Gab es dann immer vor der Bühne Dancefloor, immer so ein Moshpit?
Ja, ja. Es gab einen Dancefloor und wenn es so ganz wild war, dann kamen noch ein paar Leute und dann waren da, oder Schwofen und natürlich Polonaise und Polka und so, gab es dann natürlich auch, ja. 1, 2, 3, 4.
Hallo, liebe NBE-Zuhörer, hallo, liebe Zuhörerinnen der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und heute habe ich einen Gast da, auf den ich mich ganz extrem gefreut habe. Denn die Band, die er mit zwei Kollegen zusammen macht, begleitet mich schon sehr lange und tatsächlich auch in persona. Also jetzt nicht nur mich als Fan, sondern wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen und haben uns immer wieder mal getroffen, haben sogar auch mal zusammen gespielt und wir beide haben mal zusammen in einem Bett geschlafen.
Oh, jetzt verrätst du ja schon alles. Darauf wollte ich dich natürlich auch ansprechen.
Ja, aber das Tolle ist, dass ich mich da überhaupt nicht mehr so richtig dran erinnern kann. Deswegen musst du das gleich alles auflösen. Herzlich willkommen. Björn Barnes, aka Björn Beton, aka Schiffmeister.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Es ist so aufregend, hier zu sein. Also natürlich einmal wegen der Nils-Bokelberg-Erfahrung, aber auch, weil ich natürlich seit Monaten ja schon das Haus nicht mehr verlassen habe. Deswegen ist es so, es sind ganz neue Eindrücke für mich.
Ja, es freut mich aber, dass quasi unser Podcast dann für dich der Grund war zu sagen, ich breche einmal aus der Quarantäne aus.
Ah, total. Es war ein glücklicher Zufall. Das hat mich sehr gefreut.
Ach, wie schön. Björn, wir sind uns ja tatsächlich, ich weiß, das Lustige ist, ich weiß immer nie, wie ich dich ansprechen soll, weil ich kenne dich eigentlich nur als Schiff.
Also bis auf Dr. Renz Mutter sagt eigentlich alle Leute jetzt Björn oder Björn Beton, aber du darfst natürlich auch Schiff sagen.
Ich kann auch Björn sagen. Kein Problem für mich, ich bin da sehr flexibel. Aber Fettes Brot, eine Band, die es gefühlt schon immer gab, also zumindest so lange, wie ich mich irgendwie für angefangen habe, für Rap zu interessieren oder für Deutschrap. Obwohl, ich glaube, fand das war ein bisschen vorher Jetzt geht's ab, habe ich dann davor gehört, aber ab dem Moment, ab dem ihr auf der Bildfläche erschienen seid, war für mich das Feld viel weiter offen und diese Hamburg-Sache kam ins Spiel. Erstmal kurz zur Erklärung dieses Podcasts. Wir wollen ja, dass unsere Gäste sich wohlfühlen, deswegen versuchen wir ihnen irgendwie alles zu kredenzen, was sie sich wünschen. Wir haben jetzt getränkemäßig irgendwie Kaffee, Schokolade haben wir für dich, ich glaube, hier Pfefferminzschokolade, die ist irgendwie, das magst du, oder?
Schon, aber ich habe euch anscheinend vor ein unlösbares Problem gestellt. Ich mache Pfefferminzschokolade gerne, aber ich verstehe nicht, es gibt irgendwie so wenig Schokolade, die nach Pfefferminz schmeckt. Weißt du, es gibt immer nur so Schokolade mit dieser Zuckerpampe, die nach Pfefferminz so schmeckt.
After Eight und sowas,
genau. Ja. Aber ich persönlich finde das viel besser, wenn die Schokolade selber auch schon nach Pfefferminz schmeckt. Kannst du dir das vorstellen? Kennst du das? Weißt du, wovon ich rede?
Nee, ich versuch's mir gerade vorzustellen.
Du kennst es nicht? Es gibt doch so.
Sind das diese weißen Bonbons oder so? Gibt es da nicht so Pfefferminzbonbons mit Schokolade?
Nee, Bonbons nicht richtig Schokolade. So eine Tafel Schokolade, die ohne diese Pampe, diese Pfefferminzpampe auskommt, sondern wo die Schokolade selbst schon nach Pfefferminz schmeckt. Ich muss zugeben, ich war ehrlich gesagt, ich war mal so verzweifelt, weil es so wenig davon gibt, dass ich mal Schokolade eingeschmolzen habe und dann japanisches Dingsmöl da, so Pfefferminzöl reingetan habe.
Geschmeckt, ne?
Es ging, es war viel besser. Ich wurde verlacht von meiner Frau, aber es war viel besser als gedacht. Es hat eigentlich ganz gut funktioniert sogar.
Ja, das musst du ja jetzt natürlich sagen. Ist das japanisch Pfefferminzöl? Ist das nicht so zum Einmassieren und
ja,
so?
Ja, es ist auch ultra scharf natürlich gewesen. Ich habe vielleicht auch ein bisschen übermäßig viel reingetan auch. Aber es gibt so wenig Schokolade, die selber nach Pfefferminze schmeckt. Ja. Das finde ich gut, da stehe ich drauf.
Ich kenne das so vom Rumbe oder von der Kirmes, dass es so, ja, wie so, die sehen aus wie so Mentos quasi, aber sind eigentlich innen mit Schokolade und außen haben die so eine weiße Pfefferminzhülle. Also es ist ein anderer Ansatz als diese Schokolade, wo quasi außen Schokolade und innen Pfefferminz ist. Aber es gibt so Pfefferminzbonbons, glaube ich. So Drops, wo so Schokolade drin ist.
Glaube ich. Suchen nachher mal im Internet vielleicht.
Und dann gibt es auch am Rummel immer diesen Pfefferminzbruch, dieses weiß-rosane.
Ja, das ist ja quasi diese Pampe, die in der Schokolade drin ist, nur wahrscheinlich tagelang getrocknet oder so.
Na gut, auf jeden Fall haben wir irgendwas Pfefferminziges für dich.
Vielen Dank,
organisiert. Ja. Und wir stellen unseren Gästen auch immer Fotos hin, damit sie sich so wohl und zu Hause wie möglich fühlen. Ja. Und damit für dich hier Horst Rubesch beim UEFA Cup 1982, gegen Göteborg, wo ich mal gelesen habe, wo du gesagt hast, dass das das erste Fußballspiel ist, bei dem du gewesen bist.
Oh, krass. Ja, da kriege ich ja direkt eine Gänsehaut, ey. Also, tatsächlich war es so, dass ich als Kind irgendwie durch meine Eltern, durch meinen Vater irgendwie HSV begeistert war und insbesondere Horst Rubesch fand ich richtig geil. Ja. Den fand ich richtig, ja, super.
Guter Typ irgendwie.
Voll, ne? Und auch ist er heute noch. Ja. Und auch weil er halt nicht so ein Riese war, aber auch irgendwie wahnsinnig gut gespielt hat irgendwie und körperlich irgendwie tough war und so. Ich fand den richtig gut. Und das war tatsächlich das erste, ich glaube, es ging 3-1 aus und ich glaube, Göteborg hat gewonnen. Da bin ich mir aber jetzt nicht mehr sicher.
Ja, Göteborg hat gewonnen auf jeden Fall. Aber es ist so lustig, weil ich habe das im Interview gelesen, wo du davon erzählt hast. Und dann hast du gesagt, das war noch die Zeit, als sie, da hättest du die das erste Mal gesehen, da hätten die BP-Trikots gehabt. Aber bei diesen Auswärts-Sonderspielen wie UEFA Cup oder sowas, hatten die anscheinend nie die Trikots, die Sponsoren auf den Trikots. Weil hier jetzt sieht man ja auch, dass er HSV auf dem Trikot stehen hat. Die hatten nur in der Bundesliga die Sponsoren auf dem Trikot.
Dann kann es sein, dass mich das einfach als Gemälde im Stadion noch in Erinnerung geblieben ist.
Als sie Deutscher Meister geworden sind, das war nicht im gleichen Jahr, 82, und da sieht man ihn dann die Schale tragend mit BP auf seinem Trikot.
Ach Gott, jetzt aber, wenn das St. Pauli-Fans hören, die weinen jetzt natürlich alle, oder?
Ach, wir haben ja alle, also ich bin ja FC-Fan, logischerweise. Ja, aber
alle
Böcke
beißen.
Aber ich war davor eine Zeit lang Leverkusen-Fan.
Siehst du, guck mal.
In den 90ern war ich so, ich fand so Ulf Kirsten und so, das fand ich irgendwie alles gut. Das hat irgendwie Spaß gemacht.
Ja, so hat jeder seine Leichen im Keller. Ich bin gespannt. Ich hoffe, du hast nicht noch mehr davon ausgebuddelt.
Ich glaube nicht. Allerdings,
wenn wir jetzt schon angefangen haben, darüber zu reden, dass wir beide in einem Bett geschlafen haben, dann kann ja nicht mehr viel kommen.
Sag mal, wir können ja hin und her springen, dass wir beide in einem Bett geschlafen haben, das kann ja eigentlich nur in Ilmenau gewesen sein, oder?
Nee, das war in Köln.
In Köln? Mhm. Wo haben wir denn in Köln in einem Bett geschlafen?
Bei dir in der Wohnung.
Ah, ja.
Ich glaube, du hast mit deinem Bruder zusammen in einer Wohnung gewohnt und das war in der Wohnung.
Ah ja. Hast du bei mir gepennt?
Ja. Und ich habe mir Geld geliehen von dir. Ich hoffe, ich habe es dir jemals wieder zurückgegeben, sonst könnte ich das.
Das habe ich wirklich schon vergessen.
Ich habe zu der Zeit die Hip-Hop-Sendung auf Viva mit moderiert irgendwie. Und wir sind uns ein paar Mal über den Weg gelaufen durch die Band, durch Viva und so. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, aus welchem Grund ich bei dir aufgelaufen bin. Jedenfalls habe ich mir erst Geld geliehen für eine Plattentasche, die ich mir bei einem Plattenladen in Groove Attack gekauft habe. Da hatte ich irgendwie nicht mehr genug Geld, deswegen hast du mir irgendwie mit 20 Mark oder sowas ausgeholfen.
Hast du die Tasche noch?
Ja, tatsächlich. Ja,
dann hat es ja gelohnt.
So New York Fahrradkuriertasche umfunktioniert, die waren da zu der Zeit so total angesagt und das musste man unbedingt haben. Dann wollte ich sowas auch haben. Und ich weiß aber gar nicht genau, warum. Ich bin ja immer für diese Sendung nach Köln gefahren mit der Bahn und dann am nächsten Tag dann irgendwie wieder zurück. Ja. Warum ich dann noch einen Tag länger in Köln geblieben bin, weiß ich nicht. Jedenfalls weiß ich, dass ich bei dir übernachtet habe. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, was ich an dem Abend gemacht habe. Ich weiß nur, dass die Wohnung ein absolutes Chaos war.
Das stimmt.
Und es gab auch nur ein Bett und deswegen war so, ich war so ein bisschen verunsichert irgendwie, was jetzt diese Einladung alles beinhalten sollte. Aber der einzige Platz zu schlafen war halt irgendwie, sich das freizuschaufeln im Bett, und dann habe ich da geschlafen.
Ja, na, ich habe immer mit allen möglichen Leuten im Bett gepennt. Für mich war das völlig normal.
Ich glaube auch.
Also ich habe auch immer mit Waldi im Bett gepennt.
Genau, den Eindruck hast du auch vermittelt, als wäre das das Normalste der Welt. Ja. Und ich wollte natürlich mir nicht die Blöße geben und habe das auch so getan, als wäre das für mich das Normalste der Welt war. Aber ich war ein bisschen verwirrt.
Okay, also es war eine anstrengende Nacht dann für dich, oder?
Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, also außer, dass ich nur so ein Bild habe, wie das Zimmer aussah, kann ich mir das auch nicht mehr so recht erklären, warum ich eigentlich da war.
Ich krieg's auch gar nicht mehr zusammen, ehrlich gesagt.
Also, haben wir abends was gemeinsam unternommen?
Wahrscheinlich, also würde ich jetzt davon ausgehen.
Ich weiß es nicht mehr.
Ist ja ein tolles Ding. Aber stimmt, du hast damals bei Viva, war das Freestyle, oder?
Genau, die Sendung hieß Freestyle. Da bin ich reingekommen. Torch hatte kurz zuvor aufgehört bei der Sendung, und dann wurde ich gefragt, ob ich daran teilnehmen möchte, ob ich das auch machen möchte. Ja. Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall, das möchte ich mal ausprobieren. Und dann bin ich da so hingekommen in eine bereits bestehende Sendung. Die Leute kannten sich alle irgendwie so ganz gut. Ja. Und das war für mich, ich war neu auf dem Gebiet irgendwie, und dann gleich irgendwie so als gerade neu erfundene super Hip-Hop-Sendung, ich mittendrin, und ich war echt sehr unsicher und aufgeregt war ich am Anfang. Es hat sich dann mit der Zeit so ein bisschen gegeben irgendwie, aber die Sendung war halt auch sehr, die hat halt irgendwie den Anspruch gehabt, die Hip-Hop-Szene in seiner Gänze und großen Ausbreitung in allen Bereichen irgendwie abzudecken. Ja. Und irgendwie war man irgendwie auf der einen Seite irgendwie so eine große Musiksendung, und auf der anderen Seite war es aber auch immer so ein bisschen Fanmagazin irgendwie. Ja. Also beides gleichzeitig. Ja.
Da war ja auch Life Force immer im Studio als DJ, glaube ich, ne?
Doch. Ja. Genau.
Ja, kann ich auch düster dran erinnern. Mensch, boah, ist das lange her. Leck mir, ich dachte, es wäre in Ilmenau gewesen. Wir haben doch mal in Ilmenau zusammen am Festival gespielt.
Ja.
Wo mein Bruder mittags verprügelt wurde von Skinheads, weil er sich in der Stadt Zigaretten gekauft hat. Und dann haben wir, ich glaube, wir haben gespielt, dann habt ihr gespielt. Oder habt sogar ihr
erst
gespielt?
Zusammen, ich glaube, ihr habt gespielt, und dann als Zugabe habt ihr Take That gespielt. Und das war das erste Mal, dass ich Take That gesungen habe. Wir haben zusammen Take That gespielt.
Ja, das war schön.
Und dann haben wir gespielt, und wir sind irgendwie dann ins Hotel gekommen, und da gab es eine riesen Hotelparty.
Ja.
Erinnerst du dich daran noch?
Ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Und da kann ich mich noch dran erinnern, da sieht man mal, wie dumm man ist, da war ich ja noch bei Viva, da war ich ja irgendwas.
Wie alt bist du denn jetzt eigentlich, wenn ich das frage?
44.
Darf? Ja, okay.
Und dann war ich da 20 oder was, so die Ecke, 19, 20. Und dann haben wir uns noch unterhalten im Hotel nach der Party, saßen wir irgendwie alle zusammen noch in einem Zimmer. Und haben uns unterhalten so über Musik und so und über Cover-Artworks und sind dann schnell auf diese Zeichnerin oder Malerin der 3-Fragezeichen-Artworks gekommen. Und dann war es irgendwie so, ich hatte immer die Idee, dass die mal ein Cover für Fritten und Bier malen soll. Und ihr hattet aber auch die Idee, dass die für euch mal ein Cover malen soll. Und ihr habt aber anscheinend schon recherchiert, und ich habe es einfach nur erzählt. Und ich habe immer gesagt, so, ja, ich will, dass die mal ein Cover macht. Und dann hat irgendwer von euch gesagt, so, echt, die, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß irgendwie, Ilsa oder so, irgendwie heißt sie sowieso, echt, von der wollt ihr euch ein Cover malen lassen? Ich so, ja, klar, auf jeden Fall. Und dann hat irgendwer von euch gesagt, ja, aber die ist doch mega teuer und so, ist auch so super kompliziert, hier ranzukommen, die macht doch auch gar keine Auftragsarbeiten und so. Und ich habe dann nur so, ach, pff, so hat dann so cool getan, als wäre es so mega easy, ein Cover von der zu kriegen. Und das ist mir so sehr viele Jahre später sehr, sehr unangenehm gewesen.
Ich kann mich aber auch nicht mehr daran erinnern, dass wir jemals wirklich angefragt hätten. Wahrscheinlich war es auch nur eine reine Angeberei. Gegenseitig
getrickt. Ja. aber das, da denke ich gerne dran zurück. Das war ein schöner Auftritt da.
Ich meine mich zu erinnern, aber ich war nicht dabei, dass es im Keller des Hotels ein Schwimmbad gab.
Stimmt.
Und der Gag des Abends war, die Tür aus den Angeln zu heben und ins Wasser zu legen und dann mit Anlauf so surfbrettartig so lange darauf rumzureiten. Das stimmt, weiß ich allerdings auch nicht mehr. Oder ob das nur eine Rock'n'Roll-Legende ist, die ihr mir erzählt habt, weil ich nicht mit dabei war, die ich bis heute glaube.
Das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Also das hört sich auch etwas an, hört sich auch an wie etwas, was man macht, woran man sich dann nicht mehr erinnern kann.
Das kann sein. Manche Dinge müssen vielleicht im Dunkeln bleiben.
Das stimmt, absolut. Kommen wir mal zu dir. Du bist in Pinneberg groß geworden. Das ist so ein bisschen so Peripherie Hamburg. Ist auch so ein bisschen so, wo man sich immer so ein bisschen so drüber lustig macht. So, am Wochenende kommen wieder die Leute aus Pinneberg in die Stadt.
Ja, ja, ja. So, jede große Stadt hat ja irgendwie die Stadt im Umland, die so most hated ist, und das genau. ist Pinneberg. Ja. Ich bin so froh, dass jetzt nicht mehr Michael Stich der Einzige ist, der aus Pinneberg kommt, sondern auch der Melzer, der Tim Melzer kommt auch aus Pinneberg. Bin ich ein bisschen froh drüber, ehrlich gesagt, dass ich jetzt.
Aber du bist ja auch ein, Kind Pinnebergs.
Ja, ja, aber jetzt bin ich nicht mehr mit Michael Stich alleine.
Ja, so, ja. Das stimmt. Also ein Fernsehkoch, ein Rapper, treffen sich ein Fernsehkoch, ein Rapper und Tennisspieler.
Ja.
So geht jeder gute Witz
In der Köpi-Kneipe in Pinneberg. Spielen Skat.
Du hast ja dann in Pinneberg, hast du ja, ich meine, du hast auch in Liedern davon gesungen, hast das auch in Interviews erzählt und so, irgendwie so eine, irgendwann so eine Hip-Hop-Kindheit gehabt, also wo du dich dann angefangen hast so für Rap, du hast auch irgendwo erzählt, dein erster Rap-Song wäre Rocksteady Crew gewesen, glaube ich, Einstiegssong für viele, ne, so ein Klassiker.
Ja. Und wenn man ganz fair sein möchte, dann muss man da auch sagen, es ist einfach die Bravo daran irgendwie schuld. Das ist natürlich uncool, sowas zu sagen, aber ja. Es ist so. Hey You, the Rocksteady Crew war 1983 und die Bravo hatte wahnsinnig früh schon geschnallt irgendwie, dass Breakdance irgendwie der neue Shit ist. Und deswegen haben die Rocksteady Crew, das war ja so eine New Yorker Breakdance Crew, die so ein, zwei Songs gemacht haben. Die Musik, die sie gemacht haben, war so ein bisschen produziert, sage ich mal. Es war jetzt nicht unbedingt deren Kernkompetenz. Der Hit Hey You, the Rocksteady Crew, ging international durch die Decke und die Bravo war ganz weit vorne mit Besuch im Tourbus und so weiter und so fort. Und die haben das irgendwie in die Bravo gebracht und ich als, ich weiß nicht, 10-Jähriger, war hellauf begeistert. Ich fand das einfach nur gut. Ich fand es so super. Ja. Und habe auch weiße Handschuhe gekauft, wie Mr. Robot, der auch in der Bravo war. Und damit bin ich dann so quasi bei dem ganzen Hip-Hop-Ding angefangen. Ich habe auch sofort angefangen, diese Charakter, die auf dem Cover sind, nachzuzeichnen. Und dann kam natürlich, im Ferienprogramm gab es dann auch Wild Style, diesen Selfmade-Film irgendwie aus New York. Irgendwie und das alles hat mich wahnsinnig begeistert. Und ich selber bin dann ja in Hamburg zur Schule gegangen. An so einer relativ großen Schule auch. Und da gab es dann halt auch richtig Breakdance-Battle und in der Pause und so. Und da fing das dann quasi an. Und du hast wahrscheinlich recht, dass genau, also die Leute, die so unser Alter ungefähr haben, dass das erste Mal war, dass sie mit Hip-Hop oder mit Rap irgendwie in Berührung kamen, war dann das.
Ja.
Und dass die Ehre gebührt, peinlicherweise, der Bravo. Das würden dir viele Rapper in meinem Alter wahrscheinlich nicht erzählen wollen, aber es ist so.
Und hast du dann auch wirklich erst angefangen zu breaken? Es gab ja damals auch im ZDF Breakdance mit Icy Gulp.
Ja, das hatte man damals schon gespürt, dass das irgendwie nicht real ist.
Der Name war das Problem.
Also das galt an der Schule auch als uncool. Also da war dann schon, Mr. Robot und sowas. Ja, ja. Genau. Also ich habe dann tatsächlich angefangen zu tanzen irgendwie. Die Begeisterung dafür ließ dann irgendwann halt auch nach, wie auch Breakdance aus der Popkultur oder aus der Welt irgendwie von 12-Jährigen irgendwann verschwand. Übrig geblieben war aber Graffiti und Rapmusik. Und das fand ich dann super. Das fand ich gut. Ich bin dann so richtig bei der Musik eingestiegen mit License to Ill von den Beastie Boys und Raising Hell von Run DMC. Das waren so die ersten Platten, die ich dann gekauft habe und dann mit Eric B. und Rakim und KRS-One und Public Enemy bin ich dann so richtig, das war so mein Ding. Das fand ich. Nebenbei habe ich dann halt immer auch Graffiti gesprüht mit Leuten, die ich an der Schule kennengelernt habe. Und das war dann so ein bisschen mein Einstieg in diese ganze Hip-Hop-Welt. Ich war damals aber noch zu jung, um irgendwie in irgendwelche Clubs oder sowas zu gehen.
Naja.
Es war alles eher so ein Jugendzentrum und Schulding.
Und hast du dich dann auch mit den Platten so hingesetzt, wenn man mal das Glück hatte, dass überhaupt die Texte sozusagen auf Inlay abgedruckt waren. Man hat ja mit dem Schulenglisch wirklich, wurde es immer sehr knapp, da bei den Texten groß was zu verstehen. Und hast dich dann auch so hingesetzt und die dann so, wenn sie dann mal so auf dem Innencover abgedruckt waren und die irgendwie mit einem langen Schalt oder so übersetzt, um zu gucken, wovon die da reden?
Ja, ein bisschen. ich konnte das auf jeden Fall, also dieses Politikum irgendwie, also wenn auf der Platte, also wenn meine Eltern wollten, dass ich die Musik leiser machen soll, weil das sie nervt, irgendwie sowas, konnte ich das auf jeden Fall nochmal so irgendwie nutzen und sagen, hier, nee, hört euch das doch mal an, das ist so die Stimme der unterdrückten afroamerikanischen Bevölkerung in den Ghettos, hört euch das mal an und hab denen das dann quasi so ein bisschen politisch irgendwie erklärt, dass das völlig in Ordnung ist, wenn ich das wahnsinnig laut höre.
Ja. Ich komme auch aus so einer kleinen Stadt, aus Wesseling, zwischen Köln und Bonn.
Wie
und
weit ist das von der Großstadt entfernt und hassen die Leute aus Wesseling?
Also, Wesseling hat mal zu Köln gehört, war mal eingemeindet, und dann hat Wesseling selbst erkannt, das war so in den 70ern, dann hat Wesseling nach 2 Jahren erkannt, dass Köln versucht, seine Schulden umzuverteilen und auch auf Wesseling zu legen. Dann haben sie sich selber wieder ausgemeindet und gehören jetzt zum Kreis Bergheim, ist auf dem Nummernschild BM. Das wird gängigerweise abgekürzt mit bereifte Mörder.
Und ja, wie Provinzidioten, wie PI. Genau. Wie heißt das? Bergheim?
Bergheim.
Also, Heim, okay. Genau. Okay.
Und wenn die in die Stadt reinfahren, sind die Kölner auch immer, oh Gott. Also ist nicht so schlimm, als wenn jemand ein D auf dem Nummernschild hat und durch Köln fährt, aber BM ist schon auch nah dran, ist auch so ein bisschen die Dorfdeppen. Und da gab es, da gab's ein Schulzentrum, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, wo ich auch im Gymnasium war, und eines Tages gab es einen großen Aufruhr, weil jemand an die Wand der Realschule Public Enemy gesprüht hat. Aber er hat halt wirklich Public Enemy mit 2 M gesprüht. Und erstmal alle so, die ganzen Lehrer alle, oh Gott, Vandalismus, Sachbeschädigung, und die ganze Schülerschaft sich natürlich totgelacht, dass jemand das sprüht und dann mit so einem Schreibfehler.
Wusstet ihr, wer das war?
Hatte
doch den Spitznamen weg.
Na, es gab vor allem einen Jungen, den kannte ich, den kannten viele auch in der Realschule. Der ist dann so morgens zur Schule und so und hat so getan, als wäre nichts wäre, und irgendwie hat dann so diesen Aufruhr mitbekommen und auch so, oh, was gibt's auch gar nicht. Und dann sitzen sie irgendwie im Unterricht und er und alle haben so eine Schreibarbeit und sind leise, und der Lehrer geht so durch die Reihen und plötzlich haut er dem so aufs Heft und sagt, was ist das denn? Und hat er auf seinem Heft Public Enemy stehen. War relativ schnell überführt. Das war wirklich eine der genialeren Geschichten über Graffiti in Wesseling. Aber sag mal, du hast ja dann tatsächlich.
Narren und Kinderhände beschmieren Tisch und Wände.
Beschmieren Tisch und Wände, ja, genau.
So ist es.
Du hast ja dann auch mit Graffiti tatsächlich, hast du ja gerade schon gesagt, irgendwie losgelegt. Und dann wurde es ja, dann gab es ja quasi den Fall, wo es so in die Hose. Du bist doch mit deinem Bruder losgezogen, ne?
Mein Bruder ist 2 Jahre jünger als ich. Und wir haben in der Schule, das war eben halt die Zeiten, wo man Leute, die sich für Hip-Hop interessiert haben, waren ja damals sehr schnell zu identifizieren. Also jeder, der eine Kapuze trug oder ein Baseball-Cap hatte, war im Grunde genommen schon Hip-Hopper. Und also man konnte sich so äußerlich schon vom Weiten erkennen. Und dann gab es halt noch ein paar Leute, 2 Jahre älter als ich, in der 2 Jahrgänge über mir, den wir dann angesprochen haben, mein Bruder und ich. Das war Mirko Reißer, der auch angefangen hatte, Graffiti zu sprühen. Und dann haben wir uns bei ihm immer getroffen. Und das Tolle war nicht nur, dass Mirko Reißer wirklich ein wahnsinnig talentierter Graffiti-Sprüher war und ganz viele Copics hatte, so dass wir unsere Bilder dann auch bunt ausmalen durften und so, sondern der hatte auch 2 Plattenspieler. Ja. Und war das erste Mal, dass ich irgendwie an 2 Plattenspielern stand und habe mir dann aus so einer Plastiktüte halt so eine Slipmat ausgeschnitten, um die dann auch mal die Platten auch festhalten zu können und zu scratchen und solche Sachen. Das habe ich da das erste Mal erlebt und wir sind dann losgezogen sprühen. Mirko, also wir sind dann losgezogen und hatten eigentlich keine Ahnung. Wir waren noch so jung, dass wir quasi an den Graffiti-Corners, die es so gab, irgendwie nie waren. Wir wussten nichts. Mhm. Wir kannten einfach nur so ein paar Bilder in Hamburg und waren der Meinung jetzt, die sind jetzt lang genug da, die darf man jetzt übersprühen. Was schon mal Quatschgedanke ist irgendwie, das fanden andere nicht so. Aber dann sind wir losgezogen 1, 2, 3 Mal. Und dann sollte unser Durchbruch sollte dann sein, ein Bild, da sollte stehen, The Aim is Fame, tragischerweise. Und das wollten wir an einen so eine Betonbrücke bei so einem Gleisdreieck irgendwie sprühen in Hamburg, wo es so Richtung von Stelling nach Sternschanze und nach Altona geht. Das ist so riesengroße sehr zentral. Brücke, riesengroße Brücke und auch sehr belebt nachts irgendwie. Trotzdem aber sehr reizvoll da zu sprühen. Wir sind also auch dahin gegangen irgendwie, haben die Amos Fame dort anbringen, in seiner vollen Größe angebracht und dann hieß es auf einmal, halt stehen bleiben, Polizei, und dann haben wir irgendwie Fersengeld gegeben und sind losgelaufen. Mit dabei waren dann Mirko, mein Bruder und ich. Mirko ist weggelaufen. Und mein Bruder und ich sind so einen Abhang runtergestürzt, und als sie dann gerufen haben, stehen bleiben oder wir lassen die Hunde frei, sind wir dann stehen geblieben tatsächlich auch. Ich war 16, mein Bruder war 14. Und dann kamen die Cops irgendwie halt auch an, hatten keine Hunde dabei, was natürlich für uns eine große Enttäuschung war. Und haben uns mit vorgehaltener Pistole und den mit Handschellen auf dem Rücken abgeführt. Ach, die haben also wirklich meinen 14-jährigen Bruder damals mit vorgehaltener Waffe abgeführt.
Ja, die hatten so richtig Angst, ne?
Genau, was natürlich irgendwie ein krasses Erlebnis war, wenn man so 14 ist irgendwie. Und für mich auch, also es war dann irgendwie echt krass. Die haben das natürlich als Abschreckung genutzt, irgendwie um so kleinen Kindern irgendwie ihrer Meinung nach irgendwie große Angst einzujagen. Und das haben sie auch komplett durchgezogen. Also es ging dann halt weiter mit Good Cop, Bad Cop auf der Wache und mit ich darf nicht telefonieren, dann darf ich doch einmal telefonieren und dann, nee, brauchst doch nicht mehr telefonieren, wir fahren jetzt nach Hause, machen eine Hausdurchsuchung. Und die haben also, muss man mal so sagen, echt das komplette Programm abgespult. Ja. Das kann man schon mal so sagen. Inklusive der teuren Designerhose, die der eine Beamte anhatte, die kaputt gegangen ist bei dem Einsatz. Vielleicht hat sein Hund da reingebissen oder so. Ich weiß es nicht. Es war für uns war das natürlich krass. Also wir hatten auf einmal, also mein Bruder und ich hatten auf einmal echt Schulden. Also wir mussten, es kam nicht vor Gericht, aber wir mussten halt dann an die Bahn irgendwie Geld bezahlen und musste schnell Geld her irgendwie. Ich war 16 und mein Bruder 14, der konnte natürlich mit 14 so viel Geld auf einen Haufen irgendwie nicht
aufbringen.
Ja. Und dann habe ich halt irgendwie in der Wurstfabrik gearbeitet, irgendwie 14 Tage lang habe ich da geschuftet.
Da schafft man natürlich Millionen.
Ja. Genau. Und habe dann damit irgendwie meine Schulden bezahlt. Beziehungsweise, und jetzt erzähle ich die wirklich wahre Wahrheit. Fairerweise muss man sagen, Mirko war mit dabei. Mirko hat Teil das Geld mitbezahlt, was ich äußerst fair finde. Ja. Mirko ist später dem Graffiti treu geblieben, ist jetzt, wie ich finde, einer der größten und tollsten Graffiti-Künstler weltweit. Dime heißt er, irgendwie macht gerade ein ganz, ganz tolles Buch. Hamburg wird bunt heißt er, oder eine Stadt wird bunt. Mhm. Der ist dieser Kunst also treu geblieben. Mein Bruder und ich hatten die Hose voll, sagen wir mal so, aber haben dann irgendwie unser Hobby dann so ein bisschen mehr oder minder legal weitergemacht. Mein Bruder konnte das Geld aber nie aufbringen und meine Eltern haben dann Mitleid gehabt und haben gesagt, okay, alles klar, du hast irgendwie versucht, das Geld zusammenzukriegen, hat aber nicht hingehauen damals. Björn hat irgendwie hart geschuftet in der Wurstfabrik, Björn, du kannst das Geld behalten. Und dafür bin ich dann auf so eine Jugendfreizeit gefahren, wo ich meine heutige Frau kennengelernt habe.
Ach, wirklich?
Und so hat sich alles dem Guten,
So lange kennt ihr euch schon?
Ja.
Also wie nennen wir Puppy
ich
Love?
War, 16.
Na, krass. Krass, ja. Ne? Allerdings. Naja gut, dann war auf jeden Fall, aber ich meine, es war doch eigentlich, also klar war es total nervig und so, aber das war in so einem Dörfchen wie Pinneberg, sprichst du das natürlich dann auch schnell rum, kann ich mir vorstellen. Und dann musst du doch auch so ein bisschen zu so gutem Hip-Hop-Fame gekommen sein damit, oder nicht?
Nee, also ich war ja nie in Pinneberg. Ich war ja dann immer in Ostdorf, wo die Schule war. Also das hat sich in Pinneberg wusste das eigentlich keiner. Meine Oma hat das auch nur aus Interviews erfahren, dass ich das irgendwann mal erzählt habe.
Und Tim Melzer auch.
Genau, weniger. Also da waren die Connection dann eher Richtung Hamburg. Wir haben dann auch, wir haben es halt dummerweise verkehrt rum gemacht. Wir haben halt erst irgendwie sind erst geschnappt worden und haben dann andere Sprüher kennengelernt. Man hätte es anders machen sollen.
Aber ich hab so eine schöne Story gelesen, die du mal erzählt hast, als ihr dann sozusagen legal noch gesprüht habt. Also du hast ja noch ein bisschen weiter gesprüht. Da habt ihr mal so einen fetten Auftrag gehabt und habt irgendwie das Eros Center oder so am Kiez Kiez gemacht. Und dann ging es an die Bezahlung.
Ja, das war das Krasseste. Ich muss immer, wenn ich daran denke, muss ich immer an Peter Torwarts Film Bang Boom Bang denken, weil ich finde, der hatte was. Also, wie heißt der Schauspieler, der da auch mitspielt? So ein Choleriker. Ja, toller Typ. Der hat da in meiner Fantasie hat der da auch gearbeitet. Weil es war einfach so. Es war so klischeehaft, aber wahr. Die haben uns gefragt, das war natürlich irgendwie unser Ziel, dann irgendwie auch irgendwie, um Geld zu bekommen und weitere Dosen zu kaufen und Schulden loszuwerden und so, legal zu sprühen. Und dann haben wir den Auftrag bekommen beim Eros Center, das war so eine Tiefgarageneinfahrt, um da möglichst ungesehen zu parken, diese Einfahrt zu besprühen für 5000 Mark, glaube ich.
Nicht schlecht.
Echt, das war, also so viel Geld hatte ich damals noch nie gesehen. Ja. Und wir haben dann gesprüht eine Woche lang, was auch echt krass ist. Also wenn man dann eine Woche lang in so einem Eingang von so einem Eros Center steht, erlebt man halt auch eine ganze Menge krasse Sachen einfach. Ja. Das war für uns, ich war dann vielleicht 16, 17 so. Und dann ging es irgendwann an die Bezahlung, genau. Und dann kommt der Typ runter und meint, ja, kommt mal mit. Und dann sind wir mitgegangen. In den Fahrstuhl. Der Fahrstuhl hielt auf einer Zwischenebene oder auf, zumindest nur, wo man mit dem Schlüssel reinkam, irgendwie an. Der Typ, wirklich, mit Kampfhund, mit Trainingshose, mit so einem Muskelshirt irgendwie an, die Tapete Leopardenmuster, also klischeehafter kann man es sich nicht vorstellen. Ja. Und Mirko, Ole und ich rennen also da rein irgendwie in das Büro vom Chef irgendwie. Und der Chef so, ja, finde ich echt geil, habt ihr echt gut gemacht, danke und so, super. Und hier ist das Geld. Und schiebt uns irgendwie so einen Stapel rüber. Und Mirko, ungefähr so groß und so schmächtig, wie ich es bin oder war, und er nimmt das Geld und fängt an so 1, 2, 3, 4, 5 und zählt so die Scheine nach. Und ich denke, ich habe mein Herz, ich denke so, scheiße, jetzt sind wir dran. Der Typ steht auf, geht zu Mirko hin und schlägt ihm so auf den Rücken und meint, Alter, dich finde ich richtig geil. Du lässt dich nämlich nicht bescheißen. Das merke ich. Finde ich richtig gut. Richtig gut so.
Ja, geile Nummer.
Und ich so, oh Gott, jetzt sind wir dran, die schmeißen uns, was für eine Beleidigung, und ihr vertraut uns nicht und wir werden hier vom Hof gejagt irgendwie. Das habe ich echt gedacht, aber es ging gut.
Also wie immer eine geniale Filmszene, finde ich.
Aber so klischeehaft, dass ich würde schimpfen, wenn ich das sehen würde.
Auf jeden Fall bist du dann, hat sich ja dann irgendwann so verlagert, dass du vom Sprühen mehr Richtung Musik gegangen bist. Hast, glaube ich, auch so Mixtapes gemacht und so am Anfang, ne?
Ja, Mirko und ich haben immer so Mixtapes gemacht, um Frauen damit zu begeistern, natürlich. Wozu sonst?
Ja. Ja.
Das hat so mittelmäßig funktioniert. Aber was funktioniert hat, ist, dass wir im Boris und ich irgendwie von so einer Sauftour zurückkehrend im Nachtbus, als ich habe dann auch ganz oft irgendwie bei Boris übernachtet, also bei König Boris, der wohnte halt in Schenefeld. Bis dahin fuhr der Nachtbus und bis dahin ist man dann, also bin ich immer noch gekommen von der Reeperbahn aus. Und in diesem Nachtbus haben wir dann mal so ein junges Mädchen kennengelernt, was wir ganz toll fanden. Und die hat mir dann irgendwie die Telefonnummer gegeben von jemandem, der auch Rapmusik macht. Ja. Und ich kannte zuvor irgendwie nur 1, 2 Leute in Hamburg, die auch Sprüher waren und auch Musik gemacht haben. Aber das war dann der Kontakt zu den Poets of Peace, die Band, wo Tobi von 5 Sterne Deluxe und Moon Boutica. Und in der Band war auch Dr. Renz. Ja. Wir haben damals auf Englisch gerappt und das war so die erste Rap-Band, die ich kennengelernt habe. Das war dann die Connection nach Halstenbek.
Aber wie war das denn? Hattest du die ganze Zeit schon Lust, Musik zu machen, aber einfach nicht die Mittel? Oder wie kam es dazu, dass du, also ich meine, dieser Schritt, also klar, es ist alles Hip-Hop-Kultur, aber trotzdem diesen Schritt zu machen vom Sprühen zum Rappen irgendwie?
Ich habe leider nie gelernt, ein Instrument zu spielen, was ich bis heute natürlich wahnsinnig bedauere.
Ja.
Aber was mir auch irgendwie die Tür geöffnet hat, irgendwie so mit so einem punkmäßigen Ansatz da irgendwie reinzugehen und zu sagen, hey, ich mache das jetzt auch. Damals hat ein Sampler einfach unsagbar viel Geld gekostet. Das konnte sich niemand leisten, Rap-Musik zu produzieren. Ich kannte genau einen Menschen in Hamburg, der sowas konnte. Und Tobi hatte damals die wahnwitzige Idee, mit zwei Tape-Decks Takt für Takt Platten aneinander zu cutten. Ah. Also das, was ein Sampler auch machen kann, nämlich Loops machen, aneinander rein irgendwie, das hat Tobi zu Hause mit Tape-Decks gemacht. Und das war für mich irgendwie so, dass ich gedacht habe, alles klar. Das ist ja das Beste. Man kann ja aus alten Samples, aus Platten, kann ich ja Rapmusik machen. Wie geil ist das denn? Und das hat mich begeistert. Zur selben Zeit habe ich dann gerade so gab es so die ersten Tapes von Leuten, die auf Deutsch gerappt haben. Und ich fand halt auch immer ein bisschen dieses Schulenglisch und dieser akzentstarke Rap so immer so ein bisschen peinlich. Deswegen habe ich dann gedacht, ey, vielleicht kann man das immer auf Deutsch machen. Und dann habe ich angefangen, Tobi und Martin davon zu begeistern und Boris zu begeistern irgendwie. Boris hatte zu der Zeit dann irgendwie in der Punkband Bass gespielt. Und ich war auch immer Riesenfan irgendwie von Boris Punkband und saß halt auch immer bei den Proben rum und war so Fan der ersten Stunde. Und dann gab es irgendwann mal die Idee der Poets of Peace, jetzt machen wir mal was ganz Geiles, so wie die Brand New Heavies, wir machen Rap mit Live-Instrumenten. Das war so, wow, voll geil, es geht, wow. Was sie nicht bedacht hatten, ist, dass die Brand New Heavies also deutlich besser spielen konnten als sie. Und ich will jetzt Boris als Bassist jetzt, also der Boris hat natürlich den Funk, total,
ja.
Aber als Bassist damals so mit so einem 5-Mark-Stück in der Hand, gaga 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 gaga, so, das war eher so sein Ding. Und deswegen waren so die Versuche dann erst auch so ein bisschen, ja, es war halt geil damals, so in Jugendzentren aufzutreten, und dann kam halt so, wurde ich da eingeladen und durfte dann auch ein paar meine Raps auf Deutsch irgendwie performen und so. Und dann irgendwann habe ich dann irgendwie den Vorschlag gemacht, wir können ja mal Songs auf Deutsch aufnehmen, und das haben wir dann gemacht.
Na. Und dann kam eins zum anderen.
Ja.
Das ist interessant, weil ich hab ja auch damals schon Musik gemacht mit Wildy irgendwie, als wir so jung waren und so. Und auch, wie du sagst, ein Sampler, so ein Akai MP1000 oder was damals irgendwie, der heißt Scheiß, also völlig unfinanzierbar,
ja.
Völlig illusorisch. Und ich hatte damals eine Kassette geschenkt bekommen, um Schlagzeug spielen zu lernen, weil ich hatte so ein kleines, so ein Kinderschlagzeug, und habe dann so eine Kassette bekommen, die hieß Drum Drops.
Die habe ich auch.
Wo so ein Schlagzeug-Dude die ganze Zeit so Beats gezeigt hat, wie die gehen. Und die habe ich dann auch über zwei Kassettenspieler geloopt, aber gar nicht mit so einem Tape-Deck, sondern mit so diese Kinderkassettenrekorder, wo ein Mikro drin war, mit dem man so aufnehmen konnte. Und darüber habe ich dann die Kassetten immer wieder überspielt, sodass ich dann irgendwo einen Beat hatte. Und Wilde und ich unser erstes Demo hatten für Abgestandenes Bier, den einzigen Rap-Song, den wir mit Fritten Bier jemals geschrieben haben. Das habe ich damals mit den Drum Drops gesampelt.
Krass.
Na,
das kenne ich auch. Die waren heiß begehrt damals.
Ja, die waren ganz geil mit so einem Typen, der die immer so angezählt hat und
ja.
Aber habe ich mich jetzt gerade das erste Mal auch wieder daran erinnert, dass ich da, wie lange ich da irgendwie in meinem Zimmer saß und gefrickelt habe.
War das aber für euch, war das nie eine Option, eine Rap-Band zu gründen, oder?
Nö, gar nicht.
Also, ich will nur wissen, also wenn man damals schon von seinen Eltern gezwungen wurde, ein Instrument zu lernen, war dann Rap raus aus dem Rennen irgendwie?
Ich habe nie wirklich gelernt. Ich habe mir Gitarre spielen so ein bisschen selber beigebracht mit Peter Buschs Gitarrenschule.
Mhm.
Mein ältester Bruder war immer ein sagenhaft guter Gitarrist. Der hat irgendwie, als er, weiß ich nicht, 15 war, sich seine erste Gitarre selbst gebaut und war so ein riesen Hendrix-Fan damals und hat dann angefangen, die Sachen nachzuspielen und war wirklich ein so begnadeter Gitarrist. Der hat ja dann auch bei Fritten und Bier Gitarre gespielt. Dadurch hatte ich immer sehr viel Musik und auch Musik selber machen im Haus sozusagen, weil mein Bruder immer dann, der hat sich dann ein Atari geholt mit einer Vierspur und
ja,
da angefangen so
ja,
mit
das
Cubase irgendwie
genau,
Tracks aufzunehmen. Und da hab ich mir zugeguckt und dann habe ich, wenn er weg war, mich selber dran gesetzt und auch rumgebastelt und so. Aber für mich war es immer, war Gitarre immer ein sehr zentrales Element. Mein Bruder hat mir, ich habe zur Konfirmation eine Stereoanlage geschenkt bekommen und dann hat mein Bruder gesagt, wegen Konfirmation, ja, dann müssen wir die jetzt auch einweihen. Und die erste Schallplatte, die darauf lief, war Highway to Hell von AC/DC. Und ich war immer so zwischen, also ich habe immer so zwischen Pop und Punk irgendwie als junger Mensch vor allem oszilliert. Ich fand Rap aber auch immer aufregend und stark und total interessant. Deswegen hatte ich eben auch die Jetzt geht's ab mir direkt geholt damals. Mhm. Und es gab dann auch eine Rap-Crew bei mir in der Nachbarschaft. Die hatten echt einen coolen Namen. Die sind QRN als Abkürzung für Quick Radical Neighborhood. Und da sollte ich dann mal ein Feature machen bei einem Track, oder ich wollte ein Feature machen und die hatten aber irgendwie keinen Bock da drauf und dann da war meine Rap-Karriere dann auch
wieder vorbei.
Ja. Aber ich habe ja mit Waldi, war ja von uns beiden immer der große Rap-Fan. Durch den habe ich ja dann auch viel angefangen, so dieses ganze Britcore-Zeug zu hören. Der hat halt ohne Ende Hijack, Gunshot und so diese ja. Bands gepumpt irgendwie.
Britcore war auch so zu der Zeit so in der, also in meiner Wahrnehmung als 14, 15-Jähriger vielleicht so, war da, gab es auch immer so eine Connection zwischen Hafenstraße und Britcore. Das war für mich irgendwie, also ich erinnere mich an die ein oder andere Hafenstraßen-Demo, wo halt auch Britcore lief, weil das so ein bisschen so die neue, härteste Musik war, die man so auftreiben konnte.
Es gab ja auch eine Britcore-Band aus Hamburg, glaube ich.
Radical.
Genau. Also die einzige deutsche Stadt, aus der eine Britcore-Band.
Aus Bremerhaven kam doch hier Crack und wie hieß denn die Band jetzt noch? Ah, No Remorse natürlich.
Also No Remorse.
No Remorse. Bremerhaven und Hamburg. Also Norddeutschland. Ich habe immer gedacht, das hat was damit zu tun, dass Norddeutschland vielleicht so ein bisschen vom Wetter her so wie England ist oder so.
Oder es auch so Direktverbindungen nach Großbritannien gibt.
Ja,
so,
Import-Export.
Irgendwie sowas, irgendwie sowas muss liegen. Ist ja auch sehr britisch, Hamburg bisweilen.
Möchte man aber auch gern, ne?
Ja. Aber Britcore war
wir
krass.
Ja auch, also bei Fettes Brot ja auch. Wir haben ja unser am Wasser gebaut Cover ist ja auch, oder für uns war das auch immer so ein bisschen sehr englisch alles.
Ihr habt ja sogar, und das muss man ja, also ihr habt ja quasi die größten Lorbeeren, die man als deutsche Band in England erwerben kann, erworben, weil ihr auch mal in der Royal
Albert
Hall aufgetreten
seid. Das stimmt,
wir
haben die Clash gecovert, das stimmt.
Und ihr seid in der Royal Albert Hall aufgetreten.
Ja, das stimmt auch.
Das fand ich auch ganz witzig, das war mit James Last zusammen, weil mit dem habt ihr einen Song gemacht und dann hat er euch da irgendwie eingeladen, mit euch da zu spielen.
Ja.
Und das war wohl etwas weird, so als deutschsprachige Rapper im englischen James-Last-Konzert zu rappen.
Wirklich, ja. Es war wirklich seltsam. Also wir haben überhaupt die ganze Connection zu Hansi Last war krass. Also es war wirklich auch ein großes Abenteuer für uns, und auf das wir uns eingelassen haben, ohne zu wissen, wo es hingeht. Wir haben ja mit ihm zusammen einen Song gemacht und haben dann gesagt, wir wollen den gerne bei ihm zu Hause aufnehmen und sind dann nach Florida geflogen und haben ihn dann da zu Hause besucht und so. Das ist schon wirklich ein krasses Erlebnis gewesen. Ganz, ganz toller Mann war das, der uns alle, glaube ich, sehr beeindruckt hat, als wir uns kennengelernt haben. Und der war aber auch immer so, das sagt dir auch jeder, weil es einfach so war, der war so open-minded und war immer so großzügig, hat gesagt, kommt alle mit, kommt alle her, super, ja schön. Ja. Man war immer willkommen. Und so hat er uns dann halt auch eingeladen in London bei seinem Konzert. In England ist Hansi Last irgendwie, erstaunlicherweise sagen die in England auch Hansi Last statt James Last, weil sie so ein bisschen so, das lassen wir uns hier nicht vormachen, der heißt ja gar nicht James. Und da durften wir dann irgendwie auch mit, da hatte er quasi in seiner Show diesen Song, den wir gemeinsam gemacht haben, auch mit integriert, und den haben wir dann 5-mal gespielt, auch in Deutschland, in Köln und Hamburg in so Riesenhallen und dann eben halt auch in London. Und die Leute, das ältere Publikum da war wirklich verstört, aber irgendwie, ich glaube, die fanden das irgendwie süß, dass Hansi sich so seine Träume dann wahrmacht. Ach, der alte Mann macht da was mit den jungen Leuten, wie schön.
Ja. Das ist ja auch, also das sind ja, da waren ja auch wirklich, das Publikum von so einem James Last Konzert war einfach 60 plus wahrscheinlich.
Also eher so 80 plus.
Also bestuhlt wahrscheinlich auf jeden Fall, Sitzkonzerte.
Ja, ja, ja.
Gab's dann immer vor der Bühne
Dancefloor,
immer so
ein Moshpit? Ja, ja. Es gab einen Dancefloor und wenn es ganz wild war, dann kamen noch ein paar Leute und dann waren da, oder Schwofen und natürlich Polonaise und Polka und so, gab's dann natürlich auch, ja.
Wie war, das ist wirklich ein Erlebnis, das ich euch sehr beneide, weil ich habe mal die Biografie von James Last gelesen und da stellt sich auch heraus, dass das wirklich echt ein geiler Typ war und der auch so ein krasser Workaholic, als er so angefangen hat mit diesen Agogo-Platten und die so erfolgreich wurden um 16 und 17, da hat er zum Teil in 3 Studios gleichzeitig produziert und ist dann nur von Tonregie zu Tonregie gelaufen und hat geguckt, ob die Produktion gut läuft, weil die ja immer auch so am Stück aufgenommen wurden, diese Platten.
Ja, mit Publikum. Und ich bin ja der
mit
Meinung,
so Partypublikum.
Genau. Und das war, glaube ich, the new shit. Das war, glaube ich, der Gag. Also der hat quasi das Mixtape, also das, was DJs auch machen halt, ne, irgendwie nach dem ersten Chorus, zack, schnell in den nächsten rein und so, das hat der schon vorweggenommen und inklusive dem Partypublikum, da wurde sicherlich natürlich auch heftig gefeiert irgendwie bei den Aufnahmen immer und so hat man sich quasi so Best-of-Party und die Atmosphäre der Party ja schon mit nach Hause geholt. Ich glaube, das war so ein bisschen so seine Idee und das hat auch sehr gut funktioniert. Also ich meine, nicht meine Eltern haben sowas nicht gehört, aber ich kenne genug Pinneberger oder Schenefelder Partykeller, wo die bis heute da noch die Platten stehen haben.
Es ist irgendwie so geil, finde ich, dass es so in den 70ern gab es so eine Partykellerkultur in Deutschland. Ja. Die ist ja komplett weg. Aber wo
die könnte jetzt mit der Pandemie eventuell wieder eine
Ich hab zuletzt selber einen Blödelhit geschrieben. Ich wollte einmal einen Blödelhit schreiben, weil ich liebe so diese Blödelhit-Kultur so. Und ich habe einen geschrieben, allein mit der Ukulele, der heißt, ich mache jetzt meine eigene Kneipe auf, hier bei uns im Treppenhaus.
Habe ich gehört.
Ah, ja.
Habe ich gehört und auch total weggeliked. Ja, total. Also ich fand das sehr gut.
Habe mich da sehr versucht, an diese Textform zu halten, die immer so haben. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Aber da gab es so eine Kultur von eben diesen James Last-Platten mit Partygeräuschen, was ja da auch ganz viel gehört wurde, das muss man sich mal so reinziehen, sind so Witzeplatten. Da wurden dann so Phipps Asmussen und so solche
Partys?
Platten. Ja, es gibt so eine so eine Reihe, die heißt die Wildschweine, die wurde in einem Kabarett in Köln aufgenommen mit Horst Müß, der war dann auch im Karneval bekannt, oder die Wildsäue war das, glaube ich.
Ja.
Auf den Platten steht immer groß drauf, nur für Erwachsene, Abgabe an Jugendliche verboten und so. Und da gibt es irgendwie 20 Platten von oder so. Und die wurden dann im Partykeller auch aufgelegt. Da hat man halt so ein bisschen Buffet gemacht für alle, hat sich unterhalten und wer Lust hat, hat den Gags zugehört und so. Das finde ich, dass diese Kultur so weg ist, das finde ich irgendwie, weil Eltern von Freunden von mir, die hatten auch noch so richtige Partykeller. Weil da war ja der Traum, war ja, oh, ich habe eine eigene Bar, ich habe eine eigene Kneipe. So. Das war ja der große Traum der Leute sozusagen.
Warum bloß?
Das ist doch toll. Eine eigene Bar ist doch eine tolle Vorstellung.
Ja, voll.
Ja.
Also alleine schon diese Geste mit so einem Lappen über die Bar so zu wischen, ist schon auch klar.
Und vor allem, das Geile ist ja auch, dass in der Hälfte der Fälle, oder wahrscheinlich sogar in fast allen Fällen vom Partykeller, nach einem halben Jahr die Bar hauptsächlich als Werkzeug, Bank, Werkzeug, Ablageort und so. Die wurden dann immer so zugemüllt, wie Keller halt so aussehen.
Ja, aber die wurden dann ab und zu auch wieder aufgeräumt, wenn dann nochmal wieder Silvester da gefeiert wurde oder so, vielleicht. Weiß ich. Meine Eltern hatten sowas nicht.
Na, meine auch nicht. Obwohl, stimmt nicht so ganz. Wir hatten einen Partykeller, aber nicht so, meine Eltern haben halt dieses Gelsenkirchener Barock, wie man so schön sagt, total gehasst. Das fanden die völlig zum Kotzen. Die waren immer so modern und so. Und dann hatten wir so ein Haus aus so, wo quasi die Steine sichtbar waren. Da gab es auch keine Tapete oder so, sondern ne, so dieses 80er Jahre, so weiße Häuser mit so sichtbaren Bausteinen und so.
Draußen oder drinnen jetzt?
Draußen.
Ja.
Drinnen waren die Wände einfach weiß gestrichen. Ich glaube auch keine Tapete. Meines Erachtens waren die einfach alle weiß gestrichen.
Dass du beschreibst, sieht so aus wie das Haus von meinem Kieferorthopäden. Der war auch so drauf, glaube ich.
Ja, es war so schick, so eine Zeit.
Ja, ja.
Gab dann auch drinnen so ein großes Kaminzimmer mit Empore und so, ja. Keine Ahnung.
Schwarzes, so weiße Steine, schwarzes Holz und dann so eine rote 13 oder sowas. Die Zahl genau. War so aus Plastik und so rund.
So geschwungen. Ja, ja, genau.
Ja, das war so diese, also
Skandinavien.
Genau, das war die Zeit, als Ikea plötzlich anfing, eine Sache zu werden sozusagen. Ja. Auch überall diese Ikea, diese Papierballons. Ich habe ja 3 ältere Geschwister, dadurch musste da eine Menge eingerichtet werden. Aber so sah irgendwie das Haus aus.
Und da hatten wir auch einen Partykeller, weil meine Geschwister eben auch Party machen wollten. Aber da war der Keller sehr einfach als großer Raum belassen und dann in die Ecke, an die Decke Lampen gehangen, aber so Lichtorgeln, also Lampen,
oh,
die Ton auf Ton reagieren.
Oh, sowas wollte ich immer haben.
Das war cool.
Das wollte ich immer haben.
Und dann hatten wir Kühlschränke, gab dann 2 Kühlschränke unten drin und dann hat meine Schwester eine große Party gemacht und der ganze Kühlschrank war voll mit Cola, Fanta, Sprite. Metzumix gab es, glaube ich, damals auch schon und so, im anderen Kühlschrank wahrscheinlich andere Sachen, aber ich bin dann, da war ich so 6 oder so, muss ich gewesen sein, irgendwie so höchstens. Und dann bin ich an diesen Kühlschrank mit der Cola und das war die große Zeit der Knibbelbilder.
Oh.
Und da war gerade die...
Was für ein Traum. So viele Knibbelbilder auf einmal.
Ich glaube, es waren die NDW-Knibbelbilder, wenn mich nicht alles täuscht, okay. Wo so diese ganzen Bands waren. Und das fand ich so geil. Ich habe mich hingesetzt und oben waren irgendwie alle mit Essen vorbereiten beschäftigt. War so nachmittags und habe alle Knibbelbilder rausgeholt. Aber ich wusste ja, dass die Getränke für die Party waren. Deswegen habe ich dann die Knibbelbilder raus und die Flaschen wieder zugedreht und wieder zurückgelegt. Und die Knibbelbilder für die Leute, die das nicht kennen, waren halt die Dichtung der Flaschen. Und dann hat meine Schwester
nach 2 Stunden alle Cola schlapp wie sonst was. Keiner wollte mehr was trinken.
Ja, vor allem
hat ganze Party kaputt gemacht.
Na, vor allem war dann im Kühlschrank einfach unten eine große Cola-Suppe, weil das alles aus den Flaschen rausgelaufen ist.
Ach so, weil die so,
weil die keine Dichtung mehr hatten. Ich habe die Dichtung rausgenommen. Und dann hat meine Schwester meinen Namen sehr laut durchs Haus gebrüllt. Und dann gab es ein bisschen Ärger. Und dann habe ich es aber verstanden, wofür die Knibbelbilder da sind. Naja, die große Partykellerzeit. Das ist ja eine Zeit, in der sicherlich auch fettes Brot gespielt worden wären. Wären sie denn zur großen Partykellerzeit erschienen? Eine Menge Konjunktiv, durch den ich mich hier arbeiten muss. Ich habe auf jedem eurer Alben, das sind ja jetzt, wie viele sind das, 10 oder 11?
Keine Ahnung.
Also hier habe ich jetzt 9. 9 Alben.
Ja, sind mehr.
Also exklusive Live-Alben und so.
Okay, ja.
Ich habe auf jedem eurer Alben Lieblingssongs.
Echt, ne?
Ja, total.
Und das freut mich schon mal zu hören, dass immer einer von 10 oder sowas ein Treffer war.
Nee, also es sind immer mindestens 2, 3 Lieblingssongs pro Album. Also ich finde natürlich auch noch andere Songs gut, aber so richtig, die ich dann so 1000-fach höre. Ich wollte aber erst damit anfangen zu fragen, ich meine, du hast jetzt schon selber damit kokettiert, dass du gar nicht mehr weißt, wie viele Alben es sind. Aber
ich weiß es wirklich nicht, ich weiß es echt nicht.
Aber was würdest du so sagen, und ich weiß, man soll das Eltern nicht über ihre Kinder fragen, aber was würdest du sagen, ist so dein Lieblingsalbum in der Rückschau bis jetzt? Also da werden ja wahrscheinlich noch viele kommen, aber von welchem Album sagst du, das ist das, das du am liebsten auch noch immer wieder auflegst oder so? Oder vielleicht bist du auch gar nicht so nostalgisch.
Ich glaube... Also spontan, spontan sage ich Demotape, aber ich kann nicht sagen, warum.
Ja.
Vielleicht einfach auch nur, weil ich das Artwork so gut finde oder so, oder weil das vielleicht, weiß ich auch nicht, irgendwie, das wäre das spontan das, was ich jetzt sagen würde, das wäre so das, wo ich Spaß hätte, das jetzt gleich zu hören.
Ja.
Aber wenn ich länger drüber nachdenke, bin ich lost, dann weiß ich es nicht mehr.
Aber das verstehe ich gut, weil Demotape ist für mich auch, finde ich, ist ein sehr besonderes Album im ganzen Katalog. Also einmal tatsächlich wegen diesem super schicken Artwork, aber auch, weil das irgendwie, das hatte plötzlich eine andere Stimmung. Also ich meine, es wurde schon so angedeutet bei Fettes Brot lässt grüßen. Also wenn wir jetzt mal so durchgehen, ne? Erstes Album, klar, Hip-Hop, auf einem Auge blöd, Hip-Hop-Platte, also ist ja auch quasi das Mitschnacker, die Mitschnacker-EP war ja davor.
Und das ist halt das, was sich bis dahin so angesammelt hat, das merkt man dann halt auch, ne?
Genau.
Damit kommt man dann so ins Studio und dann haut man alles auf den Tisch und am Schluss ist man fertig.
Genau.
Aber da muss man sich ja auch keine Gedanken machen, man muss es einfach nur aufnehmen.
Genau. Und dann aus dem Toppels in den Geschmack ist ja ein extremes Hip-Hop-Album, finde ich. Also das ist ja wirklich so das auch, wo ihr so musikalisch, meines Erachtens nach, sag gerne sofort, wenn ich hier zu nahe trete, aber wo ihr musikalisch irgendwie so gefühlt am nächsten an De La Soul, die auch immer große Vorbilder von euch waren, gekommen seid, finde ich.
Vielen Dank. Ich finde, bei dem Album haben wir dann halt irgendwie das Songschreiben angefangen. Also während man vorher halt irgendwie so Raps gemacht hat und dann war das fertig, ja, habe ich so ein Gefühl dafür, dass das so das Song war, wo der das Album war, wo wir angefangen haben, uns so über so einen Songstruktur Gedanken zu machen. Wie schreiben wir eigentlich ein Lied irgendwie, dass das so ein bisschen, ne, dass aus drei Leuten halt ein Song wird.
Ja. Was ich interessant finde, Nordisch by Nature, das ist ja auch die erste große Hitsingle gewesen, die ja so in diese Zeit fällt. Die habt ihr, als sie zu erfolgreich wurde, wieder vom Markt genommen. Gibt's ja diese große Legende. Ja,
ist so.
Ja, aber, also das war aber dann quasi auch noch, bei Jein habt ihr es nicht gemacht. Oder habt ihr es bei Jein auch gemacht?
Nee, Nein, Jein kam auch danach.
Ja, ja, eben, ja, ja.
Also Nordisch wurde uns halt ein bisschen unheimlich halt auch. Also wir waren halt von Anfang an, das war halt der Partymäßigste, übrigens auch mit Party-Crowd im Hintergrund, also ja, ne, schon damals James haben Lars, wir stimmt, von James Lars gelernt, Disco-Song irgendwie mit Party-Crowd irgendwie, und das war halt so der poppigste, offensichtlichste Hit auf der Platte, und dann wurde das irgendwie auch noch erfolgreich, und dann haben wir natürlich ein bisschen Angst bekommen, oh Gott, Hilfe, Hilfe, jetzt sind wir irgendwie die berühmt für die norddeutschen Blödel-Rapper, jetzt nehmen wir die Platte vom Markt, weil dann müssen die Leute ja das Album kaufen und merken, dass wir ja in Wirklichkeit gar keine norddeutschen Blödel-Rapper sind. Ja. Es ist misslungen, muss man ja mal so sagen, aber es war immer noch so, dass uns Leute ja bis heute, wie du, uns darauf dann auch immer gerne mal ansprechen und fragen, wieso habt ihr das denn gemacht? Es war halt einfach so, dass wir gedacht haben, so, okay, viel höher als die Chartplatzierung werden wir jetzt nicht mehr. Wir nehmen jetzt die Single runter und arbeiten sofort gleich an der nächsten Platte. Und das haben wir dann gemacht.
Aber war das auch noch, war das noch beseelt von so einem hip-hopschen Real-Keeper-Gedanken?
Ja, voll. Also ich meine, das war natürlich bei den ersten Alben immer ein großer Diskussionspunkt innerhalb der Band irgendwie oder mit allen Leuten, mit denen wir so zu tun gehabt haben. Diese Jugendkultur Hip-Hop, wie entwickelt die sich weiter? Wo ist es Sell-out und wo ist es aber auch irgendwie gewissermaßen Sell-in? Also wo kann man irgendwie der Hip-Hop-Szene, die sich einfach entwickelt und größer wird, bekannter wird irgendwie, wie kann man das irgendwie so machen, dass wir uns da auch drin wiederfinden? Und wir haben da ja irgendwie immer so einen Kurs gefahren, mal mehr schlingernd, mal etwas konsequenter, straighter irgendwie, aber wir haben da immer irgendwie das im Kopf behalten irgendwie, wo wir herkommen und was wir wollen und wofür wir stehen, so, ja, wo wir uns zu Hause fühlen. Ich finde, das ist uns irgendwie bei allen Diskussionen so alles in allem ganz gut gelungen, auch wenn das bis heute anstrengend ist, sich darüber so Gedanken zu machen.
Banddiskussionen sind doch wahrscheinlich mit die anstrengendsten Diskussionen, die man führen kann,
voll,
oder?
Klar. Klar, weil ich meine, es geht halt immer um was und irgendwie was Wichtiges. Das ist jetzt, weiß ich nicht, wenn man sich über andere Dinge streitet, dann ist es halt nicht so eine Herzensangelegenheit, glaube ich.
Also auf jeden Fall auf einem Auge blöd, damals, das kam ja dann raus, habe ich, glaube ich, auch schon bei Viva gearbeitet, die habe ich rauf und runter gehört, diese CD, und habe ich auch immer in der Maske gehört, wenn ich Aufzeichnungen hatte. Da ist natürlich Mitschnacker drauf, klar, Riesenhit, Friedhof der Nuscheltiere, sensationell gut. Auch dieses Big L-Sample, also es ist ja viele Hip-Hop haben das mit uns, aber Big L hat das ja auch, hat ja das gleiche Sample.
Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest.
Also sensationell gut. Und da war immer mein Lieblingssong, also mein großer Lieblingssong, 3 sind 2 zu viel.
Ja.
Ich fand das so witzig damals. Ich habe das rauf und runter gehört, dieses Lied.
Vielen Dank, das freut mich. Das mochte ich auch immer gerne.
Dann Außentoppels in den Geschmack. Wie gesagt, das De La Soul Album.
Da ist Jein drauf.
Genau, da ist Jein drauf. Meine Lieblingstracks waren immer Und ich gehe nicht zum Arzt.
Ja, das ist ein kruder Song mit Dendemann.
Ja, genau, stimmt. Mhm. Das ist ja noch Arme Ritter.
Ja, genau. Dann
Dendemann als Solo-Feature bei deinem Song. Mal sehen, natürlich auch sensationell guter Song mit Eisfeld. Und dann kam Fettes Brot lässt grüßen. Und da,
da haben wir Eisfeld bei Marseen genommen, weil er bei Nordisch schon so ein bisschen angefangen hatte zu singen. Und dann haben wir gedacht, alles klar, der nasale Mann kann geil singen. Her damit.
und dann Fettes Brot lässt grüßen. Sensationelles Album. Hab ich total geliebt, vor allem natürlich unter anderem, weil da ja auch Viele Wege führen nach Rom drauf war. Und das hat ja sofort mein Herz im Sturm erobert, dieses Lied.
Ne?
Ja, also weil das aber auch die Zeit war, wo wir alle, also ihr wahrscheinlich auch, ich meine, zumindest scheint man das ja sehr deutlich rauszuhören. Was ist das? Warte, ich gucke gerade die Jahreszahl, 98. Das war die Zeit, wo wir plötzlich alle die alten Amiga-Alben von Manfred Krug wiederentdeckt haben.
Stimmt.
Wo wir alle plötzlich auf diese Manfred Krug-Alben abgefahren
die
sind.
Die Connection habe ich noch gar nicht geahnt.
Das
hast
war
recht.
Für mich ganz klar in dieser Reihe irgendwie.
Wow. Das ist recht.
Da kam das
für und der mich hat, der Manfred Krug hatte auch so eine Bossa Nova-Affinität.
Ja, ja.
Der hat so den einen oder anderen tollen Song so in die Richtung. Du, stimmt.
Da habe ich das sofort verortet sozusagen.
Vielen
gedacht,
Dank. Das
ach,
ist viel besser, als ich den Song jetzt jemals in Erinnerung oder behalten habe.
Nee, das habe ich da gedacht. Also, ach, guck mal, die haben jetzt auch Manfred Krug für sich entdeckt und so. Das
stimmt auch, ja. Naja. Genau so war es auch. Also wir haben die tollen Soul- und Funk-Alben von Manfred Krug wirklich gefeiert.
Ja.
Ganz tolle Sachen hat er gesungen und gespielt. Ich habe immer eher so den Eindruck gehabt, irgendwie, das war so ein bisschen so die Zeit, wo wir, das ist auf, welchem Album ist das drauf? Auf
Lässt grüßen.
Das war so die Phase, wo wir uns in uns so, so musikalisch ausprobiert haben. Mhm. Deswegen ist halt Viele Wege führen nach Rom halt auch so völlig abseitig. Das ist ja nun wirklich überhaupt gar kein Rap-Song.
Ja.
Und
da ist ja auch Nicolette Krewitz wartet auf dem Album.
Ja,
so.
Stimmt, eine Coverversion, genau, mit Tokotronic. Ja, also das war so, das war, vielleicht waren wir auch so ein bisschen genervt von diesem Hip-Hop-Gefängnis oder so. Das war uns dann irgendwie vielleicht ein bisschen zu einengend und dann haben wir gedacht, okay, jetzt hauen wir mal auf die Tonne und gucken mal, was wir noch alles so ausprobieren können. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alles davon hätten veröffentlichen müssen gleich, aber andererseits bin ich zum Beispiel sehr davon überzeugt, dass Viele Wege führen nach Rom eigentlich nochmal mit, vielleicht könnte das nochmal jemand, der richtig gut singen kann, nochmal singen und dann nochmal rausbringen. Vielleicht wird das ja nochmal in so einem.
Albrecht Schrade, eigentlich sollte Albrecht Schrade das nochmal machen.
Sehr gerne.
Ja.
Das würde ich eine tolle Idee finden.
Das stimmt.
Eigentlich.
Nein, das stimmt. Das wäre echt.
Weil eigentlich ist der Song nämlich gut, aber ich glaube, das, was wir daraus gemacht haben damals, ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Lustigerweise war ja auch, um da einen Mini-Kreis kurz zu schließen, ihr wolltet ja, ihr seid ja mit Viele Wege führen nach Rom an James Last rangetreten, habt ihn gefragt, ob er
ja,
das aufnehmen würde. Und er hat dann gesagt, nee, ich will einen anderen Song machen oder ich will einen neuen Song machen oder so.
Genau, er hat gesagt, ich mache sowieso gerade so ein Jubiläumsalbum und dann lass uns doch einen neuen Song machen.
Ja. Aber also dieses Lässt grüßen war tatsächlich so eine Art Befreiungsschlag oder mal gucken, womit man so davonkommt sozusagen. Ich hatte ja auch, mein großer Lieblingstrack auf dem Album, neben Viele Wege führen nach Rom, war immer Wie heißt du?
Ah, ja.
Ein super weirder Track zusammen mit Heinz Strunk.
Ja.
Der extrem textlich, extrem seltsam aufgebaut ist, weil ihr erzählt immer sozusagen Figuren und er löst dann die Pointe ein und kommt dann in die Hook, die auch so super nervig gesampelt ist. Wie heißt du? Wie? Und so, Mann.
Wie du heißt.
Genau. Und die hat aber der Beat ist ein unfassbar geiles Sample.
Mich erinnert es immer an so Getting Jiggy With It oder sowas
so
Dingenswomans hier.
Aber
ne?
Ein bisschen sexier. Irgendwie ist ein geiles Sample, finde ich. So.
Ich habe davon ein paar Jahre später dann nochmal so eine Dance, so eine Disco-Version davon gemacht, die so ein bisschen French-Hausiger ist, also ein bisschen Disco-mäßiger noch ist. Die könntest du eigentlich mal auflegen.
Das stimmt, ja, unbedingt. Da bin ich sofort dabei. Übrigens, was ich vergessen habe, in dieser Frühphase, also bei den ersten zwei, drei Alben, da habt ihr, das fand ich mal so lustig, ihr habt ja mal so einen Sampler gemacht mit so lauter B-Seiten und unveröffentlichten Tracks und so. Fettes Brot für die Welt hieß es, glaube ich. Und da war ein Song drauf, den ihr dann selber auch geremixt habt. Und da stand in den Liner Notes immer die Geschichte zu den ganzen Songs. Und es gab einen Song damals,
ein Sure-Shot, ein absolut safer Hit, den ihr dann einfach gar nicht veröffentlicht habt. Das war nämlich Mehbier, weil ihr gesagt habt, ihr wollt auf keinen Fall in so eine Oktoberfest-Ecke geraten und habt dann selber einen Song aufgenommen und dann gemerkt, oh Gott, das würde sofort funktionieren, wir dürfen das niemals rausbringen. Ja. War das so?
Ja, André hat gesagt, das ist ein Koffer voller Geld. Ja. Das hat uns damals Angst gemacht, ein Koffer voller Geld. Das erinnerte mich vielleicht zu sehr an den Aero-Center auf der Weberbahn. Da habe ich gedacht, oh nein, jetzt mit Bier, oh, das ist nicht gut.
Aber es war immer ein guter Song, ich habe den immer gerne gehört. Mit so einem lustigen Banjo-Sample und so.
Ja,
also
ja.
Fly Banjo, ja, sozusagen.
Ja. Ja. Aber wir hatten Angst vor dem Song. Das war zu blödelig und mit Saufen und sowas. Und dann, ja, ja, heute interessiert uns das wahrscheinlich nicht mehr. Wir haben beide, also wir haben
da komme ich nachher noch drauf zu sprechen.
Es gibt zwei Versionen von dem Song und beide, stimmt, haben wir jetzt inzwischen auch rausgebracht.
Na, was das heute betrifft, da gibt es gleich noch richtig Ärger von mir, aber wir gehen erstmal die anderen Platten durch. Dann kam eben erwähntes Demo-Tape, also das Album namens Demo-Tape.
Ja, die Platte, wo wir DJ Pauli kennengelernt haben und das Trainingslager in Hamburg. Das war so ein bisschen, nachdem wir uns so ein bisschen ausprobiert hatten und freigeschwommen hatten, irgendwie sind wir dann mit Demo-Tape wieder so ein bisschen in die damalige Hip-Hop-Szene in Hamburg irgendwie eingetaucht.
Ja.
So vom Gefühl.
Da gab es ein extra, also da gibt es tatsächlich, finde ich, einen eurer besten realen Hip-Hop-Tracks, nämlich hier drin.
Ja.
Sozusagen, also es schien ja dann auch die Antwort zu sein auf da draußen.
Ja.
Und ich liebe hier drin, das ist auch ein mega gutes Sample und auch so,
danke,
da erzählst du ja auch diese ganze Pinneberg-Graffiti-Geschichte.
Genau,
auch nochmal.
Genau, so. Stimmt, das ist meine Strophe, ist die Graffiti.
Genau. Es ist so gut. Es ist so ein emotionales Lied. Ich habe das wirklich schon in ganz vielen Situationen in meinem Leben gehört, wo mich das immer sehr eiskalt erwischt hat. Also wo es mich fast wirklich ohne Übertreibung ein Kloß im Hals hatte.
Oh, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn du das sagst. Wirklich.
Ja, total.
Ja, danke.
Das fand ich immer ein ganz tolles, emotionales, so ein Lebensgefühl, so ein Coming of Age ist es ja und so eine, wird so viel so viel aufrichtiges Lebensgefühl drin erzählt. Und deswegen, das war immer ein sehr, sehr großer heimlicher Hit von euch für mich. Das fand ich ganz toll. Könnten Sie mich kurz küssen, weil sozusagen die Fortsetzung von Viele Wege führen nach Rom.
Richtig,
auch Manfred,
ja,
Krug inspired,
ja,
Songwriting.
Dr. Renz,
genau.
Songwriting, genau.
Und auf diesem Album mein absoluter Liebling und bis heute vielleicht einer meiner Top 5 Fettes Brot Tracks. Ich hasse das.
Ach, da redest du natürlich mit dem Richtigen.
Ja, genau. Ich hasse das, hab ich so krass gefeiert, dieses Lied.
Vielen Dank.
Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Ich bin damals mit meiner damaligen Freundin auf die Schanze gezogen. Wir sind direkt übers Balutschistan gezogen. Also hatten eine Wohnung im ersten Stock über Balutschistan. Und ich habe jeden Morgen, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, also mir gegenüber war die Rote Flora.
Ja, genau. Genau,
also mittendrin,
da,
genau.
Genau davon, wo ich in dem Song spreche. Was sage,
genau,
ich denn
ich
nochmal?
Ich
habe
wirklich jeden Morgen, ich hasse den Blick der Leute bei Portugiesen auf der Schanze.
Ja, ja.
Da habe ich jeden Morgen drauf geguckt, auf diesen Galau-Strich, wie es ja heißt.
Ja, ja.
Genau. Und ich habe dann irgendwann, es war Sommer und mir war so danach und ich saß so zu Hause und habe so ein bisschen Musik gehört und ich habe dann wirklich irgendwann auch mal die Boxen aufs Fensterbrett gestellt und die Straße mit diesem Lied beschallt, als die Leute alle vor Portugiesen.
Das freut mich
standen.
Ja. Ich hasse das. Der Song, ne, ich hasse das irgendwie, so hat ja gar nichts mit Hass zu tun eigentlich, ne? Ja. Habe ich dann nochmal so neulich gedacht, weil das ja so böse Wörter sind eigentlich, aber ja. Ich fand den auch immer, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, aufzuzählen, was ich so irgendwie in meinem Leben verabscheue, was ich für Situationen widerwärtig finde, das gefällt mir. Es gibt ein paar, zwei davon, kennst du den?
Nee, ich habe gesehen, aber der ist online nicht zu finden.
Dann wird das ja mal Zeit. Keine Ahnung. Kann gut sein. Ich spiele ihn dir nachher vor.
Ja, unbedingt. Sehr schön. Dieses Lied fand ich so schlau und so genau beobachtet. Da geht es ja eigentlich eher einfach nur um alle Sachen, die nerven. Menschen, die nach Rolltreppen stehen bleiben. Leute, die was Douglas sagen.
Oder Chemie.
Ja, Chemie.
Wie kommt
Chemie
man denn
und
da
China,
auf?
Das wird dein zukünftiger Bundeskanzler Söder sagen. Der wird immer von Chemie und
Hast
China
du gerade
sprechen.
Gesagt, mein zukünftiger Bundeskanzler Söder.
Ja, meiner leider auch, aber.
Aber mit mir hat das nichts zu tun.
Nee, mit dir hat das nichts zu tun, das stimmt. Aber wir werden alle unter seiner Knute leben müssen. Aber ja, Spitzensong, wirklich nach wie
Danke,
vor. Ich habe ihn jetzt auch nochmal gehört. Es funktioniert immer noch 1A. Dann kommt das Album, wo ich euch sozusagen am meisten verloren habe, weil es irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hab jetzt nochmal, als ich die ganzen Alben durchgegangen bin, habe ich mich gewundert, dass das anscheinend eine Phase in meinem Leben war oder wie auch immer, wo ich am wenigsten mit euch synchronisiert war, quasi, als Band. Das war Am Wasser gebaut.
Ah, ja.
Das ist irgendwie, es ist, glaube ich, auch das einzige Album, das ich mir nie gekauft habe. Und also, okay. Auch da zwei super Songs, also soll das alles sein. Und deswegen ist aber bei dem Album sind es quasi nur die Single, zwei Singles, die mir gefallen oder die ich mochte oder die mir was bedeuten, weil ich da anscheinend nur die Singles wahrgenommen habe, weil ich das Album nie gehört habe. Nämlich Soll das alles sein und Falsche Entscheidung. Falsche Entscheidung ist natürlich super.
Oh, vielen Dank. Auch das ist ein seltenes. Emanuela ist da auch drauf. Ich war mir sicher, du sagst Emanuela. Als Single nicht zu übersehen gewesen.
Das stimmt.
Aber falsche Entscheidung, ne? Ist auch wieder so ein funny, blödel, Außenseiter-Spitzenreiter-Lied.
Ja.
Da habe ich das Video gedreht in dem Dorf, wo ich jetzt wohne. Ja. Auch das hat sehr viel Spaß gemacht. es kann sein. Ich finde das ein sehr gelungenes Album. Das war, glaube ich, ist nicht das erste, das zweite Album, wo wir sehr in so Alben-Konzept gedacht haben.
War das nicht sogar, es müsste ja eigentlich auch das erste Album sein, das ihr dann selber als Plattenfirma veröffentlicht habt.
Stimmt,
das ist natürlich ein Meilenstein.
Ja, erste Single Emanuela waren wir natürlich stolz wie Bolle, dass das irgendwie mit unserer eigenen Firma auf einmal geklappt hat und so. Das war wirklich toll. Das Album, ich habe das immer so ein bisschen in Erinnerung als das englische Album, weil das irgendwie für mich irgendwie so eine englische Arbeitersiedlung ist, dieses Album.
Stimmt.
Vielleicht auch, weil wir das Video gedreht haben, soll das alles sein in England irgendwie. Und da sind wir dann irgendwie, da haben wir das Video gedreht und da war ich übermäßig verkatert, als wir das Video gedreht haben irgendwie. Wir mussten so früh anfangen und es war so saukalt und dann irgendwie, da ging es mir ganz, ganz, ganz miserabel. Aber das hat dem Video keinen Abbruch getan, das ist auch ein ganz schönes Video. Aber ja, weiß ich nicht, warum das so ist, muss an dir liegen.
Aber apropos verkarteter Videodreh, beim Jein-Video, da war es nicht André oder so, weil das habt ihr doch tatsächlich, glaube ich, sogar in Mexiko gedreht oder so. Und irgendwen hat doch dann Montezumas Rache ganz bitterbös erwischt.
Ja, also.
Oder habe ich das irgendwie
so? Also André von Yomama Records, der ehemaligen Plattenfirma, bei der wir waren und heute auch irgendwie Teil von unserer Plattenfirma. Der hat den Bösewicht im Video gespielt von bei Jein und erwischt hat es eigentlich Boris. Der hatte dann so eine Halsentzündung oder sowas.
Scheiße.
Und musste dann noch irgendwie von unserer weiblichen Hauptdarstellerin, die zufälligerweise auch Medizin studierte gerade, von der hat er sich dann die Spritzen in den Hintern geben lassen. er musste irgendwie mit dem Taxi so stundenlang durch Mexico City fahren, um dann zu irgendeinem Hospital zu kommen, wo man dann irgendwie da so
die Medizin
Penicillin bekommt. Genau. Ja. Und Boris sah, also wenn Boris in dem Video manchmal so ein bisschen zugedröhnt aussieht, dann ist es wahrscheinlich, weil er irgendwie mit Fieber da auf dem Esel saß.
Und wo wir schon mal bei Videodrehs sind, legendär natürlich, Heike, bitte knutsch mit mir von Fritten und Bier.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das auch noch erwähnen soll, dass wir uns auch da gesehen haben. Ja.
Wir haben uns ja Videoclip-Regisseure geteilt sozusagen. Waren ja Scofield und Sternberg aus Hamburg, die damals zusammen eine absolute Macht im Videobusiness waren in Deutschland. Also muss man wirklich, die haben mit die besten deutschen Musikvideos gemacht. Und bei Heike, bitte knutschen mir, haben die ja dann in der Halle wirklich einen kompletten Wald nachbauen lassen. Und da wart ihr ja dann die bösen, also es war ja eine Robin Hood-Story, ich war Robin Hood. Heike hat ja mitgespielt, Heike Makatsch war Marianne und ihr wart die bösen Wachen des Königs, der in dem Fall vom Bo gespielt wurde, vom Sheriff, glaube ich.
Ja, Wahnsinn. Was für ein Quatsch man machen darf, wenn man Musikvideos dreht. Wie so ein große Kinder verkleiden sich.
Aber da war echt, also wenn da was passiert wäre, dann wäre mit einem Schlag irgendwie zwei Drittel von Hip-Hop-Deutschland am Ende gewesen.
War es so? Waren da so viele Leute dabei?
Total, ihr wart da, dann eben Tobi und Bo. Wer war denn noch dabei? Ich weiß, dass sogar Alexei dabei war, damals das irgendwie Phase 5.
Gibt es das Video? Kann man das Video irgendwie das überall sehen?
Das muss eigentlich noch online sein.
Das gucke ich mir gleich nochmal. Ja.
So, am Wasser gebaut. Und dann kam Strom und Drang.
Ja.
Und die habe ich mir dann auch sofort am ersten Tag gekauft, die CD. Und die fand ich wahnsinnig toll. Die hat mir richtig Spaß gemacht. Da habe ich wirklich, ich habe da, glaube ich, wie viele Lieblingssongs habe ich da drauf? Warte mal, was habe ich hier alles? 3 Lieblingssongs. Das traurigste Mädchen der Welt.
Ja, der featuring Mieze von Mia.
Stimmt. Dann der beste Rapper Deutschlands.
Ja, so ein Soul, El Green Soul-Stück irgendwie.
Genau. Und dann noch das allererste Mal.
Ist wieder Songwriting Dr. Renz, ne?
Genau, und ist ja zusammen mit
Bernadette LaHengst.
Bernadette LaHengst, ja. Mhm. Das fand ich einen super Song, den fand ich extrem gelungen.
Ja, siehst du.
Das war so ein guter Punk-Liebessong irgendwie, das fand ich irgendwie. Aber ich fand das ganze Album, das hatte so eine, das hat ja sehr changiert, um mal so ein ganz tolles Wort zu benutzen, zwischen so sehr elektro-inspirierten Songs und so völliger Eskalation, hatte ich so das Gefühl. Also es war auch so, es schien auch so ein bisschen suchend. Ich fand, man hatte das Gefühl, die wissen jetzt gerade auch selber nicht so richtig, wo es lang geht, aber das fand ich total geil, das so offen zu spielen sozusagen.
Das ist Strom und Drang, ne? Ja. Ja, das stimmt auch ein bisschen.
Da war doch
aber ich glaube, da waren wir irgendwie in dem, also da war das aber nicht so suchend im Sinne von, wenn wir einen Song anfangen, wissen wir nicht, wie der am Schluss werden soll, sondern so, wenn man die musikalische Bandbreite des ganzen Albums sich mal anguckt, dann sind da sehr viele verschiedene Elemente so drin, das stimmt vielleicht, ja.
Da ist auch Schieb es auf die Brote, ist da glaube ich auch drauf, ne?
Ja, genau. Das ist auch so ein Trash, irgendwie halt viel, also
okay, Trash meine ich mit so, ganz offensichtliche Linie bei mir.
Ja, ne, aber viel Lärm, viel Krach, irgendwie so Noise, viel verzerrt, alles schepperig.
Naja. So. Ja, das hatte das Album irgendwie so, das hatte halt so einen Strom irgendwie, fand ich tatsächlich.
So eine Rotzigkeit.
Naja, genau. So eine Statik. Ja,
vielleicht. Mhm. Was kam danach?
Danach kam 3 ist eine Party. Also dann kam quasi das sind, glaube ich, die Pause dazwischen, ne?
Ja.
3 ist eine Party war das Album nach der Pause.
Ja, genau.
Ihr habt dann so Bandpause gemacht.
Genau.
Da hat Boris ja sein Solo-Projekt gemacht.
Genau, richtig.
Was hast du da gemacht?
Ich habe auch ein bisschen Musik zusammen gemacht, aber das habe ich dann nie veröffentlicht, dummerweise. Einen Song habe ich veröffentlicht, der heißt Font of Jane unter dem Namen Botanics. Gesungen hat den Jarle Bernhoff, das ist ein toller Sänger aus Norwegen. Und der hat den Song Font of Jane, den gibt es aber auch nur irgendwie auf YouTube zu sehen. Aber der ist echt gut geworden. Den habe ich veröffentlicht, den Rest nicht. Dann habe ich so ein bisschen dies und das gemacht. Das heißt, ich habe also das damalige Podcast war damals das DJ-Sein. Also jeder wurde plötzlich DJ und ich auch. Und dann habe ich irgendwie aufgelegt, was auch irgendwie sehr schön, was tolle Abenteuer waren.
Auch als Botanics, ne?
Ja, als Botanics oder als DJ Björn Beton.
Ja, okay.
Das habe ich so ein bisschen gemacht, genau. Ja, ja.
Also übrigens die Botanics-Seite ist eine Flash-Seite. Flash ist seit einer Woche abgestellt. Man kann auf der Botanics-Seite nichts mehr sehen.
Stimmt, aber ist die so gut? Die hat mein Bruder programmiert, die ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Aber du hast recht.
Aber das ist mir heute aufgefallen, als ich dann da was nachgucken wollte.
Oh, die war wirklich eine tolle Seite eigentlich. Also wie die programmiert war atemberaubend.
Ja, das glaub ich.
Wirklich, wirklich gut.
Sag mal, mir ist gerade eingefallen, wo wir von Solo-Songs sprechen. Du hast doch damals auch einen Track gemacht, auf dem Soloalbum vom Plattenpapst, da hast du auch ein Feature gemacht.
Ja.
Da war ich als Feature drauf.
Echt, ne?
Ja, weil er irgendwie so, und er hat dann gedacht, naja, aber der kann wahrscheinlich nicht rappen. Und hat da einfach eine Ansage von mir auf seinem Anrufbeantworter genommen, ne, die an in so einem Song verwurstet. Das war dann mein Feature auf dem Album.
Das ist doch Augenwischerei, das ist doch.
Ja, das ist wirklich Augenwischerei. Aber da weiß ich noch, da war Record Release und da haben wir beide uns auch getroffen, da haben wir auch zusammen gefeiert.
Echt, ne? Ja. Das habe ich komplett vergessen.
Das war, was war dein Track nochmal? Der war nämlich auch total gut.
Das war so ein bisschen wie Ich hasse das.
Genau.
Das war auch so ein Lied, wo ich mich beschwer, ja, genau, was ich alles scheiße finde. Aber
das war echt, ich weiß noch, dass ein super Track war.
Ja.
Könntest du mal gucken? Auf dem Plattenpapst Soloalbum.
Ohne mich oder nicht mit mir.
Ja, stimmt, irgendwie sowas. Ja, das war auch so eine gute Hook.
Ja.
Im Falle eines Falles bin ich erstmal gegen alles.
Gegen alles. Ja, ich bin gegen alles. Genau. Im Falle eines Falles bin ich erstmal gegen alles. Ja, ja.
Nicht für, sondern gegen drum Schnalles.
Ja. Komplett vergessen.
Den
ja.
fand ich super, den Track auch. Den fand
Vielen
ich auch
Dank.
Sehr gut damit. So, dann habt ihr also ein bisschen Pause gemacht.
Ja.
Boris hat eben Der König tanzt gemacht.
Ja.
Und dann seid ihr wieder zusammengekommen, habt Drei ist eine Party gemacht, das berühmte ja. Andy Warhol-Zitat.
Ja.
Und habe ich mir natürlich auch sofort geholt. Ich muss auch übrigens sagen, mein Fehler war, dass ich in der Zwischenzeit, also in der Mittelphase, also Strom und Drang und ich glaube auch, na, Wasser gehört, habe ich mir eh nicht geholt, da bin ich aus dem Vinyl-Game ausgestiegen. Deswegen muss ich jetzt warten, weil ihr habt jetzt auch so angefangen, den Katalog zu re-releasen.
Mhm. Auch Vinyl, ne?
Genau. Das muss ich auf die beiden warten, damit ja. ich meine Sammlung komplettieren kann. Aber drei ist eine Party, war ich wieder am Start und habe mir sogar die Box geholt. da war, glaube ich, die Klaus und Klaus Mütze drin.
Ja.
Und
jetzt bin ich gespannt, was für Lieblingslieder.
Auch drei Songs.
Ja.
Drei Songs. Erstmal Wackelige Angelegenheit.
Aha, der Opener. Ja, auch,
super gut.
Auch wieder so ein neues Trash.
Genau. Aber das ist das Album ja sowieso ein bisschen, finde ich.
Ja, ja, genau.
Ist schon ein lautes Album.
Genau, so ein lärmiges.
Dann natürlich Für immer, immer. Also den Blödel-Hit-Credit muss ich euch natürlich geben.
Den mag ich auch gerne, den Song. Sehr gerne.
Und Josephine lieb ich auch total.
Auch wieder so ein Alarmlied irgendwie.
Ja, das war
wo
das
wir,
Alarm-Album.
Wo wir wie so oft Lieder für Frauen schreiben. Für laute, starke, tolle Frauen.
Ja.
Ja, vor denen viele Leute Angst haben und wir immer so yeah, yeah. Ja. Das ist so unsere, unsere Perspektive dann.
So, Josephine Hashtag Schreibaby.
Ja, genau.
Super Song. Dann kam Teenager vom Mars.
Ja.
Habe ich mir auch die Box geholt. Ich weiß nicht, was da drin war.
Keine Ahnung.
Ja, irgendwelche Pleck drin oder so. Poster.
Eine Frisbee.
Genau, eine Frisbee war da drin. Genau, stimmt. Da sind es sogar vier Songs. Gegenmodell.
Ja.
Super gut. Auch so ein geiler, so ein Stolper-Beat sozusagen. Das finde ich immer geil, wenn Beats so sich so vor meinen Augen dekonstruieren quasi.
Ja.
Gegenmodell
ist wieder so Außenseiter-Spitzenreiter, ne? Also ja. So ein bisschen so das so, und fettes Brot-Art.
Dann Alle hören jetzt Schlager natürlich. Total
ja.
geil. Also
ja.
Ein Anti-Schlager-Song. Dann Meine Stimme, so ein Posse-Track mit dem von mir hoch verehrten Fat Tony, den ich
ja.
echt richtig toll finde.
Und auch von dem von mir hoch verehrten Felix Kummer.
Stimmt. Stimmt, der ist ja auch dabei. Ist sogar noch wer dabei, ne? Habe ich jetzt irgendwie
vergessen. Ist noch wer dabei? Jetzt habe ich jetzt peinlicherweise jemanden vergessen. Wir drei, die beiden.
Oder kann auch sein,
auf Tour haben wir es immer gespielt, noch mit den Antilopen, aber die waren, glaube ich, im Original nicht dabei.
Nee,
dabei. Habe ich jetzt jemanden vergessen, wie peinlich.
Bei der Tour war, glaube ich, auch Fat Tony Support bei euch, ne?
Ja.
Das letzte Lied dieser Welt natürlich.
Das letzte Lied auf der Party.
Genau.
Das letzte Lied auf der. Ja.
So
mit dem Lied werde ich irgendwie nicht warm, muss ich sagen.
Ne?
Nee.
Mit so Songs kriegst du mich immer. Das ist so dieses Pathos, dieses Kneipenpathos. Das ist
ja,
so
genau.
was ich so. Das ist bei anderen Bands ganz schlimm, aber bei euch ist das immer wahnsinnig charmant, finde ich.
Das ist nett, dass du es sagst, aber ich habe irgendwas stimmt mit dem Song nicht. Ich kann es nicht genau sagen, was es ist, aber das Feeling mag ich aber auch gerne. Also das letzte Lied auf der Party ist wirklich ja, also auch, ist halt immer ein ganz, ganz, ganz besonderes irgendwie, finde ich. Ja. Also deswegen, die Idee ist schon gut, aber irgendwie hat mich der Song irgendwas, weiß ich nicht genau.
War auch eine Single, ne?
Ja.
Guck mal, Wenzel.
Ich habe gerade noch geschaut, Cryptic Joe von Deich gesehen.
Genau,
Cryptic Joe, natürlich.
Cryptic Joe, danke Wenzel. Ja. Cryptic Joe ist bei Meine Stimme auch noch dabei, klar.
Genau.
Und dann kam Love Story, das letzte Album.
Ja.
So, auf Love Story ein Konzeptalbum, nur Lieder über Liebe.
Ja.
So, Liebe in allen möglichen Formen sozusagen.
Ja.
Eine Single gewesen, auch ein extrem guter Song, Denkst du?
Ja.
Denkst du vielleicht gerade an mich? Sehr trauriges Liebeslied über verflossene Liebeschancen sozusagen.
Mhm.
Sehr, sehr schön produziert, sehr schöne Melodie, sehr ein Lied, in das man sich vor allem auch, glaube ich, bei Liebeskummer gut reinstürzen kann. Ganz toll. Der Opener war, glaube ich, auch eine Single, Ich liebe mich, auch ein super Song. Auch so ein schöner, wie so ein souliger Beat und irgendwie.
Aber wieder so, krachig.
Genau, so. Ja, genau. Ja, genau.
Alles auf 12.
Ja, genau. Deine Mama finde ich super.
Ja, ein das ist so ein Boris-Pop-Song, ne?
Ja. Classic. Ja. Classic Boris.
Ja. Und der Große hat zugeschlagen. Weil
und pass auf, jetzt gibt es richtig Ärger.
Jetzt kommt der Ärger.
Jetzt kommt der angekündigte Ärger. Es gibt ein, ich kann es nicht verstehen. Ich meine, wir haben es jetzt gehört. Ihr habt Nordisch by Nature vom Markt genommen, als es zu erfolgreich wurde. Ihr habt euch nicht getraut, mir Bier zu veröffentlichen, weil ihr Angst hattet, dass es zu erfolgreich würde.
Meinst du, wir haben bei der Platte immer noch Angst
gehabt? Ihr habt einen Hit übersehen. Ihr habt einen Hit entweder übersehen oder bewusst nicht veröffentlicht. Und das macht mich so sauer, weil es der größte Hit Deutschlands werden müsste. Und ihr habt ihn nicht nur nicht als Single veröffentlicht, sondern, und das ist so krass, kaum einer wird ihn kennen, denn ihr habt ihn nur als Vinylbonus veröffentlicht. Als Vinylbonus auf dem Album Love Story ist ein Song, der heißt Fußabdrücke an der Decke.
Ach der.
Das ist der größte Hit aller Zeiten. Dieser Song ist so ein unglaublich riesengroßer Smash-Hit, aber niemand, der Streamingdienste nutzt oder CDs hört, wird jemals in seinen Genuss kommen, weil er wirklich nur als Vinylbonus auf dieser Platte ist. Und ich kann
lad
nicht fassen.
Lass ihn doch mal bei YouTube hoch, Mann.
Ich habe das schon mal mit Maria besprochen. Wir haben auch den Text schon rausgeschrieben, weil wir selber ein Musikvideo machen wollen.
Ja, bitte.
Um den zu veröffentlichen, ja, damit die Leute diesen
bitte.
Song hören.
Ich halte euch nicht zurück und ich werde alle anderen zurückhalten, die euch verklagen oder daran hindern wollen. Nur zu.
Es ist der größte Hit aller
findest
Zeiten.
Du, ne?
Es ist
guck, damit habe ich jetzt so überhaupt nicht gerechnet. Das ist so eine Party-Story am nächsten Morgen. Was war eigentlich?
Genau, es ist so eine,
was
genau.
war eigentlich in der Nacht von Freitag bis?
Es ist ein Kater-Song und er passt natürlich jetzt in die Zeit sowieso, wo wir alle irgendwie zu Hause bleiben müssen. Und
ja, aber es kommt ja niemand zu Besuch.
Aber es fühlt
das müssen ja dann deine Fußabdrücke oder
aber
Marias.
Aber jeder Morgen fühlt sich an wie ein Kater. Das habe ich habe dieses Lied gehört, ich habe mir leider tausendmal gehört. Ich mache auch manchmal so online so Mixtapes. Ich habe auf Mixcloud auch einen DJ-Account. Da habe ich es auch schon in Mixtapes mit reingenommen. Weil ich habe dieses Lied gehört und gedacht, das kann, also wahrscheinlich, weil es kein Liebessong ist, hat es da nicht ins Albumkonzept gepasst oder so. Aber da habe
ja,
ich gedacht.
Ja, das stimmt. Das ist einer der Gründe gewesen, warum es nicht so richtig aufs Album passte.
Ja. Stimmt. Aber da habe ich gedacht, das könnt nur ihr, so einen Hit liegen lassen.
Wir haben noch ein paar mehr davon, befürchte ich, ehrlich, ich meine es ernst.
Ja, vielleicht das muss ich einfach mal mich
noch
durch
Ideen,
Archiv
kramen. Die nie, aber das ist, glaube ich, das hat jede Band, dass sie irgendwie noch Songs hat, vor denen sie selber Angst haben oder wo sie es nicht selber nicht schnallen oder sowas und wo so die gute Ideen eigentlich sind. Ja. Sowas gibt es bestimmt.
Ja.
Oder ich meine, so andere Songs von uns irgendwie wären ja auch fast nie rausgekommen irgendwie. Also wenn André nicht gesagt hätte, ey, schwule Mädchen, das war ja gedacht als so ein scherzhafter Punk-Song, den wir so unter anderem Namen rausbringen wollten oder sowas. Und wenn andere Leute dann nicht gesagt hätten, nee, das seid ihr, von denen ihr da singt, dann wäre das auch nie rausgekommen. Also ich glaube, sowas kennt jede Band, das irgendwo noch unentdeckterweise solche Songs liegen. Was nicht heißen muss, dass wenn es irgendwann die Band irgendwie oder die Musikerinnen nicht mehr gibt, dass dann irgendwie alles dann veröffentlicht werden muss.
Ja, das sieht man ja oft, dass so posthume Katalogveröffentlichungen nicht immer dem Künstler nützen.
Ja,
so
das
den
stimmt.
Erbe des Künstlers.
Es gibt ein paar ganz gute Beispiele, aber auch ein paar katastrophale Beispiele.
Naja,
so,
das
ne?
stimmt. Ja. Aber das ist wirklich, das habe ich nicht ausgehalten. Jetzt war ich so froh, dass du kommst, damit ich dir und euch das endlich mal sagen kann.
Okay, ich werde das auch nochmal weiterleiten irgendwie. Und ich würde, wie gesagt, also ich finde die Idee, dass eines Tages bei YouTube darüber zu stolpern, würde ich begeistert mich freuen.
Ja, wir haben ja auch schon ein komplettes sehen. Video steht auch schon. Wir haben eine komplette Idee schon, wie wir es machen wollen. Deswegen.
Ich hoffe, ihr spielt das.
Naja, lass dich überraschen. Sagen. Da fällt mir übrigens auch ein, als Strom und Drang rauskam, 2008, das war meine Hochphase des Bloggens. Ich habe damals viel gebloggt. Ich hatte einen Blog, der hieß Bloggen für den Weltfrieden und habe da echt viel geschrieben und habe dann auch immer so ein paar YouTube-Videos gemacht. Da ging auch gerade YouTube los. Und dann habe ich eine Plattenkritik gemacht zu Strom und Drang auf YouTube und die da hochgeladen. Habe dann die Songs irgendwie immer mal so 10 Sekunden angespielt und dann gesagt, so, ja, und der Song ist das und das und so, hab die alle irgendwie so erklärt und so. Und das hat, glaube ich, einen halben Tag gehalten, bis es gelöscht wurde.
Das ist aber zum Teil ja gar nicht die Band selber. Ne?
Also, ja, in dem Fall war es aber tatsächlich, also war es so halb die Band selber, weil nämlich, also es wurde dann gelöscht im Auftrag eurer Plattenfirma sozusagen. Das sind ja einfach auch nur Algorithmen, die das dann raussuchen und im Namen des Urhebers sozusagen.
Ja, aber das hat YouTube gemacht. Also wir haben Videos, die jetzt irgendwie, also was weiß ich, bei so läppischen paar tausend Klicks irgendwie rumkrebsen, weil die halt irgendwann mal gesperrt wurden, weil das nicht der offizielle Fettes Brot-Kanal war oder sowas und solche Sachen. Ne? Das ist schon seltsam irgendwie, dass da der Algorithmus hat dann da zugeschlagen.
Und darf
ich persönlich hätte das sehr gerne gesehen.
Ja, ich habe dann damals, habe ich dann gemailt mit, ich glaube, euer Manager. Mit
Raphael.
Raphael, genau. Mit Raphael. Mit dem habe ich mir E-Mails geschrieben, weil ich habe dann gesagt so, ey, also ich weiß nicht, ob er mich zuerst angeschrieben hat oder so, irgendwie kamen wir in Kontakt und dann habe ich gesagt, du, ich habe ja einfach das Album besprochen und Werbung dafür gemacht und gesagt, dass die Leute das kaufen sollen und so, und das ist irgendwie, finde ich irgendwie doof, dass das jetzt gelöscht wurde und so. Und er hat mir dann so geschrieben, boah, ey, wieso hast du denn nicht Bescheid gesagt, ich kann mir doch nicht dieses scheiß Video angucken und so. Das hätten wir doch auf jeden Fall gelassen und so und nicht sperren lassen und so. Hat er mir irgendwie als Trost ein T-Shirt geschickt
und
so ein kleines Paket gemacht und so.
Oh, fett, nettes Brot ist so gut.
Ja, das war sehr niedlich. Da erinnere ich mich gerne dran zurück. Ja, also das ist so quasi eure Albengeschichte, durch die wir da jetzt durchgegangen sind. Du bist ja persönlich ein riesengroßer Star Wars-Fan.
Wie viel Zeit hast du heute noch? Ja,
ich habe ewig Zeit. Man sieht das ja auch auf deinem Insta-Account immer wieder. Du hast ja auch richtig so, du gehst auch all in, ne? Du hast wirklich so Stormtrooper-Rüstungen und so.
Ja.
Wann hast du das erste Mal Star Wars gesehen?
In der Grundschule, auf der Verabschiedung in der 4. Klasse von meinem Grundschullehrer. Da war gerade neu auf Video zu haben. Ob legal oder illegal, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Es gab ihn auf jeden Fall und ich bin aus dem Staunen gar nicht wieder rausgekommen.
Das ist also quasi, also wenn es 4. Klasse war, dann muss es ja zur gleichen Zeit gewesen sein wie die Zeit, in der du Rap entdeckt hast. Ungefähr.
Ja, nee, das kann nicht sein.
Wahrscheinlich ein bisschen früher. Wahrscheinlich war es ein bisschen früher. Oder später. Nee, früher. Star Wars war zuerst. Was war zuerst? Star Wars oder
Rap? Ja, definitiv Star Wars. Ja. Aber guck mal, 83 war ich 10. Und dann muss ich in der 5. Klasse, muss dann Breakdance gekommen sein und vorher Star Wars dann in der 4.
Klasse. Hast du auch so Star Wars Spielzeug, diese Figuren?
Ja,
und so?
Klar. Das war da, als ich dann in die 5. Klasse kam, hatte ich natürlich auch diese Figuren auch alle, die ich dann irgendwann später dann irgendwie weggeschmissen habe womöglich oder verkauft habe auf dem Flohmarkt und die ich mir jetzt für teuer Geld alle wieder gekauft habe natürlich.
Das, same with me with He-Man. Ich hatte alle Bogen, alle Figuren dann am Flohmarkt irgendwie für 20, weil einer gesagt hat, ja, ich gebe dir 20 Mark, oh geil, 20 Mark und dann so alles verkauft. Auch meine Eltern, bist du bescheuert?
Ja, das stimmt. Tatsächlich, Star Wars ist ein großes Hobby von mir irgendwie. Ich kann es nicht leugnen. Und ja, stimmt auch, ich habe Rüstungen und alles und ich lese alles, was ich darüber finden kann. Ich bin da sehr speziell auch und es ist besser, man spricht mich nicht darauf an, weil ich dazu neige, dann mich in Rage zu reden und ich könnte dafür wirklich sehr, 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 ich könnte da einen ganzen Podcast-Reihe mit füllen, mit Dingen. Ich bin da sehr speziell, was die Originaltrilogie angeht, also mit der kann ich mich am meisten anfreunden und bin jetzt, wie so viele Menschen auch natürlich, großer Mandalorian-Fan, genau. Das hat mich jetzt nochmal gerade wieder als erwachsenen Mann irgendwie begeistern können. Meiner Meinung nach das beste Star Wars seit 83. Change my mind.
Also ich finde die, sagen wir mal, also Episode 1 bis 3, die Trilogie finde ich am verzichtbarsten. Die sehen irgendwie scheiße aus und irgendwie, also ich finde so Angriff der Klonkrieger ist ganz cool eigentlich, so diese Schlacht dann gegen die Roboter, aber auch dieser Fighting Yoda sieht halt total kacke aus und so, das war irgendwie schon unangenehm. Also da hat man schon gemerkt, dass man George Lucas eigentlich wirklich abnehmen muss, so, der kann das nicht mehr so richtig.
Die wird aber im Fandom jetzt irgendwie erstrahlt, die im neuen Glanze irgendwie, also sowohl George Lucas als auch die Prequels sind jetzt bei den Fans irgendwie, kommen die jetzt besser an. weil rückblickend irgendwie dann halt Teil 7, 8, 9 halt so mies war, dass man vielleicht sagt, und die Leute, die mit den Prequels aufgewachsen sind, jetzt so langsam im Alter sind, dass sie sich die Figuren alle wieder kaufen, dass auf einmal jetzt irgendwie der neue Feind halt die neuen Filme sind und die alten dafür dann irgendwie, ja, die sind dann doch ganz gut.
Aber 7, 8, 9 sind super.
Findest du, ne?
Ja.
Ja.
Ich fange
lieber gar nicht erst an. Nein, ich finde sie nicht gut. Ich habe gerade neulich jemanden gesprochen, der mit seiner Frau oder Freundin zusammen die Filme geguckt hat. Die kannte die noch überhaupt keine Star Wars.
Ja.
Und die haben dann dummerweise, glaube ich, angefangen mit quasi Episode 1, 2, 3 und das war schon wirklich anstrengend.
Ja.
Und dann waren sie so, dann bei Episode 3, 4, 5, 6, da war dann die Frau so, okay, jetzt verstehe ich dich, jetzt weiß ich, was du meinst.
Ja.
Und
7,
8, 9 haben sie gar nicht erst geguckt, also das haben sie dann sein gelassen. Und das kann ich dann auch verstehen. Ich finde, da haben sie da nichts Gutes. Ich habe doch eine Sache, muss ich dazu jetzt sagen, es tut mir leid.
Na, schieß los, immer raus damit.
Ich kann einfach überhaupt nicht verstehen, das musst du doch zugeben, oder? Da habe ich doch wirklich recht. Du kannst doch nicht so eine Saga mit drei Filmen am Ende, die jetzt noch kommen, kannst du doch nicht anfangen loszudrehen, ohne zu wissen, wie es aufhört.
Du meinst jetzt 7, 8, 9?
Ja.
Ja.
Das ist doch ein Fehler, oder ist das kein Fehler?
Aber also, als sie 7 gedreht haben, nicht gewusst, wie 8, 9 weitergeht?
Nicht so genau. Und dem Vernehmen nach irgendwie gab es dann ja in dem zweiten Film, den Rian Johnson dann ja gemacht hat, der hat ja auch so vieles über Bord geworfen, was J.J. Abrams in dem ersten Film irgendwie so Fährten ausgelegt hatte, Geschichten angefangen hatte, die hat er dann halt einfach über Bord geworfen und im dritten Film mussten sie sehen, wie sie alle diese losen Enden wieder so irgendwie zusammenkriegen und das haben sie dann so auch ganz einigermaßen hingekriegt. Aber es ist halt irgendwie meiner Meinung nach ein totaler, kompletter Fehler gewesen, dass man nicht von vornherein sich überlegt hat, so wird's einmal und das passiert und am Ende wird alles gut.
Ja.
Das hätte ich anders gemacht. Aber auf mich hat damals keiner gehört. Ich hätte Ideen gehabt.
Du hast mal in so einem Fanfilm mitgespielt. Ne?
Ja,
und zwar
ja.
auf deine Initiative hin.
Ja, ich habe mich bei denen gemeldet, weil ich das so gut fand. Tidarium heißt der Film. Inzwischen im 16. Jahr der Produktion, ist aber immer noch am Machen. Also es wird eines Tages wird er noch fertig werden. Vielleicht drehe ich auch irgendwann noch ein.
Hast du mal diesen Fanfilm? Ich habe einmal diesen Fanfilm gesehen von Sean Boo, glaube ich, der sozusagen so eine Jugend oder so eine jüngere Geschichte von Darth Maul erzählt, wenn mich nicht alles täuscht. Der war auch spektakulär.
Kenn ich jetzt noch nicht. Ich kenne eigentlich eine ganze Menge Fanfilme.
Ich glaube, es war eine Darth Maul Story. Aber ich fand jetzt bei 7, 8, 9, ich finde Rey einen mega geilen Charakter. Ich finde Kylo Ren super. Es sind geile Figuren, sind das doch.
Gute Geschichte.
Ich bin kein BB-8-Fan, der ist so ein bisschen, obwohl es auch ganz witzig ist in 7, wie er dann da irgendwie dem Feuer gibt und so. Wie heißen die Porks oder so? Da hätte ich jetzt auch wahrscheinlich am wenigsten gebraucht. Aber diese ganzen Callbacks, auch dieser ganze Fanservice mit Luke Skywalker.
Ja, aber das ist ja in Mandalorian noch mehr. Da ist ja in jeder Folge irgendwie Easter Egg hier und wieder auftauchender Charakter da und so.
Ja, aber dass er dann Rey trainiert und so und das war doch aufregend. Mir haben die total Spaß gemacht. Ich bin offensichtlich einfach nicht die hart genug, angegriffen von zu fühlen oder so.
Ja. Es ist ja letztendlich so wie mit vielen Dingen irgendwie, die dann irgendwie immer weitergehen oder sowas, dass man dann irgendwie so gucken muss. Vielleicht ist das, was für dich irgendwie am Wasser gebaut ist, ist dann halt für mich irgendwie jetzt Teil 7, 8, 9.
Aber Mandalorian ist tatsächlich sehr, sehr sehenswert. Also tolle Serie.
Warum?
Weil es ist ja eine. Einmal, weil es
sowas. Also nicht, dass ich das in Frage stellen würde, sondern.
Ich finde es einfach, es ist sehr schlau erzählt, es ist sehr westernhaft tatsächlich. Also es ist ja auch so gedacht, ist ja alles sehr westernhaft auch aufbereitet, aber man hat so, wie man das bei Serien ja so gerne nennt, so ein Monster of the Week, also immer so einen Fall, der in einer Folge geklärt werden muss.
Ist ein bisschen so wie Serien früher, ne?
Genau, ja, genau. Aber man hat trotzdem so eine übergreifende Handlung, die alle Folgen dann irgendwie auch logisch miteinander verbindet und so. Und es sind einfach auch extrem gute Figuren. Ich finde auch Baby Yoda sehr niedlich, aber ich finde auch die ganzen anderen Figuren alle irgendwie total
das bringt mal wieder so ein bisschen Dreck ins Star Wars-Universum. Das finde ich irgendwie gut. Das ist ja auch immer der Vorteil von Star Wars im Gegensatz zu Star Trek gewesen, weil bei Star Trek ist ja alles immer so klinisch rein und Star Wars war ja immer alles so schrottig irgendwie und so rostig. Und
ja, also finde ich, deswegen fand ich das auch immer schöner, wobei natürlich die Vorstellung irgendwie, dass es irgendwie so eine Star Alliance oder so ein Starfleet oder so ein schönes Universum gibt, ja, wo jetzt erstmal den Menschen das gut geht und so, auch irgendwie mal ganz schön ist. Nichtsdestotrotz bin ich ja so Dystopie-Fan und sowas und finde ich das irgendwie gut, wenn alles so ein bisschen benutzt ist und ein bisschen kaputt und so. Das mag ich lieber.
Hast du Star Trek, hast du da alle Serien geguckt?
Nee, ich habe damals, während des Zivildienstes irgendwie immer Next Generation geguckt mit Picard. Mhm. Das fand ich damals irgendwie sehr unterhaltsam und dann war ich total begeistert von Deep Space Nine, was ich wirklich weiterempfehlen kann. Das fand ich jetzt die beste Serie. Ich habe mir die dann jetzt irgendwann später nochmal irgendwie auf Englisch angeguckt. Ja. Das hat mir ganz gut gefallen und jetzt aber, da bin ich nicht so mit so ganz großer Leidenschaft bei der Sache.
Ja, Maria, meine Frau, die hat ja, die hat alle Star Trek Serien geguckt, also jetzt die neuen noch nicht alle, aber so die alten alle, also da gibt es ja auch 5 oder 6 oder so.
Ja.
Und am lustigsten ist, dass sie immer sagt, die einzige, die sie abbrechen musste, war Enterprise, da hat sie irgendwie die ersten 5, 6 Folgen geguckt oder so. Die hat, da ist ja die Hauptrolle Scott Bakula, den wir alle noch kennen aus Zurück in die Vergangenheit.
Ja.
Und die hat so eine Bon Jovi-Titelmusik, das ist so super weird.
Ja,
wir haben da einfach mal Sachen, nachdem Gene Roddenberry gestorben ist, ist ja dann auch Deep Space Nine entstanden, haben sich dann getraut, böse zu werden sozusagen.
Das fand ich aber, das hat mir gut gefallen. Ja. Es war natürlich immer noch eine sehr clean Variante und nichts war so richtig hart, aber trotzdem gut.
Aber wie, um da nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen, also du hast so eine Stormtrooper-Uniform, wieso eigentlich, das sind doch die Bösen, wieso eigentlich eine Stormtrooper-Uniform?
Weil die einfach 1000-mal cooler sind, also aussehen. Also ich meine, das, ich glaube, die Faszination war auch, dass der Bösen ist halt immer da und die sehen halt immer cooler aus. Und wenn man, also der mit dem schwarzen Cowboy-Hut war natürlich auch immer der coolere Typ irgendwie sowas. Ja. Und so fand ich, seitdem ich Kind bin, fand ich irgendwie alle TIE Fighter, alle Darth Vaders, alle Sternzerstörer und sowas fand ich immer wesentlich spannender irgendwie. Ja. Und ich finde es ein großartiges Design, zeitloses Design, wirklich eine wahnsinnig gute Idee damals schon. Ich glaube, dass die ersten Star Wars Filme halt irgendwie ganz viel geebnet haben oder neu erfunden haben für Science-Fiction-Filme, für Design, für wie man etwas in Filmen darstellt und so. Ja, genau. Und ich habe mir dann irgendwann den Kindheitstraum erfüllt und mir dann irgendwie erst ein und dann doch mehrere Original-Rüstungen zu kaufen irgendwie. Die stehen bei mir zu Hause auch. Das ist quasi so, wie andere Leute sich Designerlampen kaufen oder sowas. So habe ich dann zu Hause halt in der Ecke stehen mein Stormtrooper.
Leuchten nicht so schön, muss man natürlich ehrlicherweise sagen.
Die werden angeleuchtet. Ja. Ja. Und im Keller stehen die, in meinem Musikkeller stehen die.
Im Partykeller.
Im Partykeller. Das hat dazu geführt, dass so meine Kinder sich bis heute weigern, im Keller irgendwie zu übernachten. Die würden nie, bis heute, die sind jetzt schon größer, aber sie würden wahrscheinlich nie im Keller neben all den Stormtroopern übernachten wollen.
Und hast du sonst, ansonsten, du hast ja gerade eben auch gesagt, dass...
Und ich kenne das, also ich kenne das auch, dass ich ab und zu mal, wenn ich da sitze und Musik mache, plötzlich wieder Angst bekomme, was, wenn inzwischen das keine... Schaufensterpuppe mehr ist, sondern wenn sich da einer hingestellt hat. Das Gefühl, diese Paranoia kenne ich auch. Stell dir vor, da steckt jetzt ein Mensch drin. Wenn der sich bewegen würde, ich würde ausrasten. Das
ist ja krass.
Ich würde ausrasten. Das ist ja
krass.
Voll.
Gute, verstehen Sie Spaß, Prank auf jeden Fall.
Nee, auf keinen Fall. Erzähl das nicht, dann lege ich mir jetzt immer eine Schusswaffe neben dem Computer, falls sich eine der Figuren bewegt.
Und dann hast du aber auch so Figuren und so hast du dann alles so ein bisschen so aufgestellt.
Ja, ja, komplett. Also komplett das ganze Programm. Ich habe, Screen Accurate ist das Wort, was man irgendwie da haben muss.
Ja.
Es geht also darum, es gibt einen weltweiten Kostüm-Fanclub. Ich bin
ich meine auch so kleine, auch so Spielfiguren.
Und ja, ja, die auch. Aber ich habe auch halt Original-Props irgendwie, also nicht benutzte Screen Used, aber halt Screen Accurate irgendwie, also Nachbauten der Waffen, Nachbauten der Uniform, der Mützen, der Requisiten, die sie so benutzt haben. Das habe ich dann so nach und nach ist das irgendwie immer schlimmer geworden.
Und warst du schon mal auf so einer Convention?
Ja, tatsächlich einmal.
Als weil Stormtrooper auch?
Ja, ich war, bin nicht Mitglied dieses, Fanclubs. Es gibt einen internationalen Fanclub, irgendwie sowas. Und wenn man ein tolles, richtig schönes, screen-accurate Stormtrooper-Outfit hat, beispielsweise, dann kann man Mitglied in diesem Verein werden, wenn man dort abgenommen wird. Das hat also genau so ein bisschen Kleingärtner-Regelung, also irgendwie sowas.
Quasi,
ja, ja, Fotos einschicken und man wird abgenommen und so. Dann ist man Mitglied. Das kann ich irgendwie mit meinem Leben irgendwie nicht vereinbaren, deswegen mache ich das nicht. Aber ich bin ein paar Mal schon gefragt worden, ob ich nicht mitmachen möchte beim Troopen. Also wenn man dann in so einem Stormtrooper halt irgendwo für wohltätige Zwecke irgendwo ist. Und das führte zu der wundervollen Begegnung, dass ich beim Sammeln von Spenden für kranke Kinder in dieser Uniform den ganzen Tag rumgelaufen bin, was im Übrigen höchst anstrengend ist, was ultimativ derbe Rückenschmerzen macht, weil man halt auch nicht sitzen kann, man kann nicht auf Toilette gehen. Es ist wirklich anstrengend. Die Gelenke zwicken halt einständig, man hat also Blutergüsse. Ja. Es ist echt anstrengend mit den Dingern. Man sieht nichts, man hat Angst, dass man stolpert und man klingt wie ein Haufen Joghurtbecher. Es ist auch nicht beeindruckend, sondern es sieht einfach nur gut aus auf Fotos.
Ja.
Und Kinder kommen, dann setzen sich irgendwie neben einen oder stellen sich hin und man macht Fotos gemeinsam mit Darth Vader und Stormtrooper. Und das ist irgendwie schön, das macht Spaß.
Ja.
Vielleicht für die anderen. Und ich auch. Und ich war einmal mit und habe da irgendwie, war unterwegs. Und da habe ich dann Carlo von Tiedemann getroffen. Und es gibt ein tolles Foto.
Moderationslegende aus dem Norden.
Genau, der Moderator der aktuellen Schaubude irgendwie und so. Also, und Radiomoderator und Showman. Und es gibt ein Foto von mir in Uniform. Ich habe den Helm aufbehalten und Carlo von Tiedemann. Das ist ein ganz tolles, auch alleine die Vorstellung, dass er nicht weiß, dass ich da war. Und ich habe ihn aber, das fand ich ganz toll.
Okay, wow. Ich sehe schon, da steckt bei dir sehr viel Leidenschaft.
Ja, ach, ich mache das aber auch nicht. Ich kann das auch nicht jeden Tag machen. Solche Sachen.
Das kann ich mir irgendwie
vorstellen.
Ich denke,
soll ja Spaß machen.
Ich denke immer so, wenn man sich so vor allem für so ein Stormtrooper-Kostüm entscheidet und dann auf so eine Convention geht, dann ist ja klar, dass die Stormtrooper alle immer so im Block laufen, weil die müssen ja immer zusammen sein, so. Und dann läuft man da mit den, und dann sind das vielleicht auch Ottos oder so, die da, man kann nicht unter den Helm gucken und so. Dann muss man den ganzen Tag mit so Leuten verbringen, mit denen man vielleicht nicht den Tag verbringen will.
Nee, es war bisher immer so, dass die alle sehr nett waren. Das muss ich wirklich sagen. Also das sind vielleicht Leute, mit denen ich normalerweise im Leben mich nicht treffen würde.
Ja.
Aber das sind die Leute am Millerntor, am Stadion ja auch. Und das ist eigentlich eher so der Pluspunkt irgendwie der ganzen Angelegenheit, dass man plötzlich Leute trifft, irgendwie, die ich normalerweise nie getroffen hätte.
Ja.
Und dann denke ich dann auch immer so, okay, ne, so ganz, das ist eine Bonusgelegenheit für mich.
Das
hier.
Stimmt. Ja, da habe ich einen zu negativen Approach. Da gebe ich dir absolut recht. Zum Schluss noch, es gibt noch wahnsinnig viele Sachen, über die ich mit dir sprechen könnte, aber was ich lustig fand, war, dass du mal gesagt hast, wenn du nicht Musiker geworden wärst, dann hättest du Journalistik oder Lehramt studiert.
Ach ja, stimmt. Ich glaube, ich könnte das halt. Aber ich weiß nicht, ob ich das gut fände. Das weiß
ist
ich nicht.
Ist das so, Lehrer, ne? Denkt man immer so, dass das auch Bock machen könnte. Ist eigentlich so ein, wenn, also von Menschen, die irgendwie gerne auf der Bühne stehen und reden oder so, da hat man immer das Gefühl.
Das Sendungsbewusstsein ist dann auch da,
dass man. Reicht auch für einen kleinen Raum.
Reicht auch für Musikunterricht.
Aber ich hätte mir das auch immer vorstellen können, Lehrer zu werden oder so. Ich habe auch mal eine Zeit gedacht, Pfarrer zu werden wäre auch cool. Da hat man so jeden Sonntag eine eigene Show. Aber da muss man großes Latinum und so. Oh, da bin ich schon längst wieder raus.
Ja, also mehr gereizt hätte mich da auf jeden Fall der Journalismus, das da irgendwie hätte ich, glaube ich, irgendwie auch ganz gerne gemacht. Das hätte ich irgendwie, glaube ich, aufregender gefunden.
Ja.
Und bei Lehrer, ja.
Was hättest du denn für ein Fach gemacht?
keine Ahnung, so weit ist es zum Glück nie gekommen, dass ich mir darüber ernsthaft Gedanken machen musste.
Gab es ein Fach in der Schule, wo du besonders gut warst?
Kunst und Theater. Okay. Die Ödeligen. die Künstlerfächer, die irgendwie dann doch einem nicht weiterhelfen können.
Die Orchideenfächer.
Heißt das so?
Das heißt beim Studieren, wenn Leute so, keine Ahnung, Archäologie im frühen Rom des dritten Jahrhunderts studieren, irgendwie sowas, dann spricht man von Orchideenfächern.
Ich fange jetzt an zu studieren übrigens.
Wirklich?
Ja, dieses Jahr fange ich an, Film zu studieren jetzt.
Ach, tatsächlich?
Ja. So habe cool. Ich mir überlegt irgendwie jetzt, also durch die ganze Corona-Geschichte und so, habe gedacht, geil, jetzt mal alles anders und so, und jetzt fange ich an, Film zu studieren.
An einer Fernuni oder?
Nee, an einer Uni in Hamburg.
Ach wirklich?
Also,
das ist ja cool.
Also an einem, ja.
Das habe ich auch, Film studiert mit, wie alt war ich da, Ende 20. Bin ich nach München, hab da an der Filmhochschule studiert.
Geil, ja, das mache ich jetzt. Mal gucken, vielleicht mal sehen, was dabei rauskommt. Neues Video für Fußabdrücke an der Decke oder Star Wars Fanfilm. Eins von beiden.
Ich finde das super. Ich glaube, dass man in so einem gewissen Alter viel mehr Bock hat, Sachen zu lernen, weil man so eine Ruhe hat und nicht mehr so einen Zwang hat oder
genau.
So.
Genau deswegen. Genau. Ich habe noch nie studiert. Das heißt, ich weiß gar noch nicht so genau, worauf ich mich da letztendlich eingelassen habe. Aber ich habe auch den Eindruck, dass ich jetzt da ganz anders rangehe, als ich das vielleicht vor 10 oder 20 Jahren gemacht hätte. Ja. Eigentlich. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was ich. Ich hoffe natürlich darauf, dass ich das für mich irgendwie auch sehr nicht nur lehrreich und informativ ist, sondern auch eine große Spielwiese ist. Also ich möchte natürlich auch ganz viel Quatsch ausprobieren.
Ja. Das war das Gute, das habe ich tatsächlich beim Filmstudium damals. Das war echt der Vorteil da. Ich war älter als meine ganzen Kommilitonen. Und deswegen,
ich auch.
Ja, und deswegen war ich quasi dazu da, um Fehler zu machen. Also für mich war es klar, ich kann ja ausprobieren und kann ja ausprobieren, was nicht funktioniert, zu lernen, was. Und die waren aber natürlich, weil sie jung waren und jetzt sofort loslegen
wollten. So ganz heischig.
Ja, da musste natürlich der erste Film schon der perfekte Festivalfilm sein und so. Und
das hatte ich irgendwie. Das finde ich jetzt sehr interessant für mich.
Naja,
so, ich habe echt null Ahnung, worauf ich mich da eingelassen habe.
Sind denn deine Kinder, sind ja jetzt auch beide im besten Teenager-Alter, die sagen dann so: Ach, Papa, bist du doof? Wieso gehst du denn studieren? Oder?
Nein, die fanden das ganz gut.
Ja,
die fanden das irgendwie gut.
Aber ich dachte, dass man dann einfach froh wäre, wenn man überhaupt die Schule hinter sich hat und dann der Vater sagt,
nein, die Große hat gesagt, warte doch nochmal, dann machen wir das zusammen. Was ich auch echt befremdlich, was ich aber auch echt befremdlich finden würde.
Das Blatt wird sich nochmal wenden.
Ja. Oh, stell dir das vor, oh Gott, das möchte ich irgendwie doch nicht. Warte doch noch drei Jahre.
Naja, dann kannst du ihr sagen, wie es war. Björn, vielen, vielen Dank, dass du den Weg irgendwie auf dich genommen hast und hier zu mir gekommen bist.
Ey, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, ich bin so froh, mal zu Hause rauszukommen, dieses kleine Abenteuer hier erleben zu dürfen. Ja. Corona-konform.
Absolut. Und ich freue mich total, dass du da gewesen bist. Ich fand es ganz toll. Ich würde jetzt theoretisch auch anbieten, bei mir zu pennen, aber ich glaube, das müssen wir nicht nochmal, das haben wir ja irgendwie geschafft. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Komm bitte gerne jederzeit wieder, wenn es irgendwie, wenn dein erster Film ansteht oder neues Album oder was auch immer. Du bist jederzeit herzlich eingeladen und danke, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank.
Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal hier bei der Nils Burger Erfahrung. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Die Nils Burger Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg. Nils